Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kino Plus. Ja, ihr guckt richtig, ich darf endlich wieder zu Gast sein. Und es gibt natürlich zwei weitere Personen, mit denen ich mich gleich battlen und sehr großartig unterhalten werde über folgende Themen. Wir reden natürlich über das, was wir zuletzt geguckt haben und vor allen Dingen über eine absolute Leinwandlegende, von der wir uns leider verabschieden mussten. Sean Connery, die größten Erfolge, die größten Filme und vor allen Dingen alles über seine Person. Bleibt dran, eine neue Folge Kino Plus, bis gleich.
Einmal mit Profis. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus mit Steven, mit Eddie und mit mir. Ja, und heute wird's ein bisschen anders, denn zum einen, ja, Kinos sind leider immer noch zu und oder noch für diesen Monat halt zu und wir haben keine richtigen Filmstarts, über die wir reden können. Aber dann, wie Steven schon angekündigt hat, ist eben ein ganz großer von uns gegangen, zumindest schauspielerisch. Ja, sagen wir's so.
Ja.
Sagen wir's so. Da reden wir gleich noch drüber. Und darüber wollen wir natürlich reden. Also wir wollen über den Tod von Sean Connery reden. Wir wollen über, weiß ich nicht, unsere Erinnerungen an Sean Connery reden und über unsere Lieblingsfilme zu Sean Connery. Aber natürlich reden wir auch ein bisschen über Filme. Natürlich über das, was wir als letztes gesehen haben. Und wir reden heute noch über die Hausaufgabe im Rahmen von Streamcastle. Dementsprechend Filme wird's auch geben. Sowieso auch im Rahmen von Sean Connery. Deswegen, Steven, was hast du als letztes gesehen?
Also es ist mir nicht unangenehm. Also ich habe es ja wissentlich eingeschaltet, aber ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht oder euch geht. Ich habe mein Bedürfnis nach sozialen Kontakten, ne? Nach vollen Straßen, nach Kneipen, nach diesem Get-Together, nach Liebe und Zusammenkunft wächst täglich. Ich weiß, das ist eine wichtige Situation, in der wir uns befinden und da müssen wir uns alle richtig entscheiden und auch richtig verhalten. Aber ich habe mir angeguckt Notting Hill. Hugh Grant und Julia Roberts. Ich brauchte etwas fürs Herz. Ich brauchte den tollpatschigen Hugh Grant. Ich brauchte die volle Straße in Notting Hill. Ne? Sein Weg in sein Büro, in das Restaurant von seinem Freund, das eine Vollkatastrophe ist und er ja auch während des Films schließt. Und ich brauchte diese großartige Sequenz der unterschiedlichen Jahreszeiten und dieses Lachen von Julia Roberts, Rhys Ifans als seinen unfassbaren Mitbewohner. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß, dieser Film ist vielleicht voller Klischees. Ich glaube, der spielt auch genau natürlich auf die Qualitäten von Hugh Grant und Julia Roberts ein. Aber egal, was man dazu sagt, ich finde den Film einfach immer noch grandios. Ne? Ja. Diese Interviewsequenz, Hawks and Hound, diese Pressekonferenz am Ende, wenn er per Zufall die letzte Frage stellen darf. Ich mag den Film einfach immer noch gern. Und den habe ich mit Wonne, großer Leidenschaft und Liebe geguckt und daran habe ich mich erfreut.
Kann ich aber voll mitgehen. Also ich bin ja großer Rom-Com-Fan und Notting Hill ist ja ganz oben.
Ja.
Also es ist echt ein Feel-Good-Film. Ja, der ist kitschig und klischeehaft und so, aber ich habe den damals im Kino gesehen und ich bin da mit einem Grinsen rausgegangen und habe mich richtig gut gefühlt. Das ist schon.
Wie geht der Spruch nochmal? Ich bin nur ein Mädchen mit einem orangen
Saftblick. I'm just a girl. Nee, wie
who likes.
Who wants to be liked by. Ja, aber ich weiß genau, ganz am Ende, als sie in seiner Bücherhandlung steht und er den Mut fasst und ihr sagt so, nachdem er da auf dem Filmset war und mitgehört hat, dass sie gesagt hat, ihn wieder so abgekanzelt hat vor dem anderen Schauspieler und er so zum ersten Mal sich durchsetzen will und dann danach im Restaurant sitzt und das seinen Freunden erzählt und sagt so, jetzt war doch die richtige Entscheidung. Und also, ja. Wir mochten sie so und so nicht. Die war so und so doof und dann kommt er hier sein Mitbewohner und der Freund so, bist du bescheuert? Oh shit, are you fucking mad?
Ja, ich finde, dass der Film so ein schönes Märchen ist, weil diese Idee, dass so ein Hollywood A-Lister sich ja auch in jemanden Normalen verlieben könnte, das ist ja so eine Fantasie, die das man ja auch.
Scarlett Johansson.
Ja? Ja.
Dreimal passiert, glaube ich.
Ja, aber ist doch wirklich so, dass man irgendwie hier Andy mit Olivia Munn oder so, ne, dass da irgendwie
Ey, davon, ich denke mal, es gibt eine ganze Menge an Menschen, die genau.
Clint Eastwood, ja. Ist er nicht bei Clint Eastwood? Robert Redford ist doch mit einer Hamburgerin verheiratet. Ist das nicht eine Journalistin gewesen, die ihn interviewt hat?
Ja?
Kann sein.
Weiß ich nicht.
Ja, mal hier im Hotel Jakobs geheiratet.
Aber es ist auf jeden Fall die Ausnahme. Aber ich glaube, es ist auch einfach so, dass die Lebensrealitäten so unterschiedlich sind von so einem Hollywood-Star, dass das auch automatisch einfacher ist, wenn du jemanden datest, der ähnliche Erfahrungen kennt, zumindest.
Nicht nur von einem Hollywood-Star, ist ja schon schwer, mit denen da mal abzuhängen.
Also. Was? Nee, aber ich habe eine Frage. Und zwar gibt's doch diese ganze Sequenz am Ende, wenn sie sich dann füreinander entschieden haben, wo sie dann auf diese ganzen Filmpremieren gehen und da sind die ganzen Fans. Glaubst du, die haben das auf einer echten Filmpremiere gedreht oder dafür gestellt? Auch am Anfang ist ja, wo sie so vorgestellt wird als Superstar, ist ja auch auf so Filmpremieren und wird die ganze
Zeit. Ich glaube, das ist gestellt.
Ja?
Das holst du doch holst du 300 Extras.
Ja, ja, klar, aber ich dachte.
Keine Ahnung. Nee, aber gibt's nicht auch, wie ist denn das bei Oceans, welcher Film ist das, wo Julia Roberts sich selber spielt?
12.
Oceans 12, ne?
Ja.
Da spielt sie ja auch. Da spielt ja Julia Roberts. Oder?
Ja.
Aber in einem anderen Teil spielt sie sich nicht als Julia Roberts. Oder doch?
In dem ersten Film spielt sie eine Filmfigur.
Genau.
Und im zweiten Film spielt sie eine Filmfigur, die die echte Julia Roberts spielen soll, weil sie angeblich so aussieht.
Alter, okay.
Ach ja, stimmt. Ja. Genau, stimmt.
Okay. Ja, nee, aber Notting Hill, egal. Bin ich.
Wie kamen wir jetzt darauf?
Weil, wegen Julia Roberts.
Aber weißt du, ich wollte, wie heißt der Produzent nochmal, der alte Grauhaarige von den Oceans-Filmen?
Produzent?
Ja.
Guck ich jetzt nach.
Also, es ist nicht, wie heißt der? Das ist so eine Legende gewesen. Der ist verstorben schon seit ein paar Jahren.
Aber du meinst den Produzent?
Ja, genau. Also das ist, ich glaube, Clooney hängt da auch mit drin, ne? Aber ich, das ist so, nee, wie heißt denn der nochmal? Egal, weil ich komme jetzt total vom Thema ab, weil der war bei irgendeiner Produktion dabei und damals hat er über sein Haus erzählt. Ich weiß gar nicht, wieso ich darauf komme, aber das ist mir so ins Gehirn eingebrannt gewesen, weil der hatte ein Haus, er hatte sich irgendwo in der Wüste gebaut und das Haus war umgeben von einem künstlichen Fluss und Der hat den so gebaut, dass du immer in eine Richtung im Prinzip.
Jerry Weintraub?
Ja, Jerry Weintraub, ja. Danke dir. Der hat den so gebaut, dass du immer in eine Richtung sozusagen treiben konntest und hat Fernseher mit einer Fernsteuerung so gebaut, dass du die immer so in deine Fahrtrichtung drehen konntest. Und da hatte an jeder, so 10 Stellen, wo du dran vorbeischwimmen konntest, dann, weil er Football oder was weiß ich geguckt hat, immer so gestellt, dass sich der Fernseher sozusagen mit deiner Schwimmrichtung mitdreht.
Das ist eine ganz geile Idee.
Also der hat draußen vor seinem Haus 10 Fernseher aufgebaut, die sich in die Richtung des
ja, genau, also der hatte so
eine Luftmatratze treibenden.
Ja, genau, so ein Fluss, ne, und dann Brücken
drüben. Das war vor iPad, muss man sagen.
Warum hat er sich nicht einfach ein Ding auf seine Luftmatratze?
Er war damals.
Hat er bestimmt auch.
Gab's das noch nicht, so ein kleiner Handfernseher?
Aber, okay, und was hat dieser Fluss, sag ich mal, dieser Privatfluss, was hat der jetzt mit Julia Roberts zu tun?
Nein, weil wir gerade über Oceans 12,
wir schweifen ein bisschen ab.
Gut, wenn das jetzt heute die Folge ist, dann
abgeschwifft.
Genau, abgeschwifft.
Erklären wir das denn hiermit als Prinzip dieser heutigen Ausgabe?
Ja, das war's? Erzähl dir doch mal was. Ja, das habe ich geschafft. Mehr habe ich nicht geschafft. Dann habe ich die US-Wahl natürlich geguckt.
Ja.
Das ist jetzt momentan das, was mein Abendprogramm bestimmt. Und ich dachte, ehrlich gesagt, Dienstagmorgen ist es zu Ende, aber es würde erst morgen zu Ende sein.
Wer macht den ersten Thriller daraus oder den ersten Fernsehfilm?
Nee, wer verfilmt die Verhaftung des Donald T. Punkt? Ja, Michael Bay.
Meint ihr, da kommt was?
Michael Bay hat ja jetzt erstmal gerade einen Corona-Film gemacht.
Der richtig gedisst wird, ne?
Ja?
Ja, also das weiß ich.
Ich glaube, die Wahlen sind nicht so geiler Hollywood-Stoff, oder?
Ja, für einen George Clooney vielleicht.
Was? 2 Tage lang, Alter? Ich meine, dann, nee.
Aber wer spielt?
Die Welt hält doch gerade den Atem an.
Alter. Ja, aber es will man sich Sacha Baron Cohen spielt dann auch, weil er hat sich doch schon mal verkleidet als Donald Trump. Spielt dann Donald Trump.
Ja. Da wären wir beim Thema. Borat? Hast du Borat gesehen? Nee.
Ich habe ihn jetzt zu Ende geguckt, ich muss mich aber echt teilweise durchquälen. Ich kann so die ganzen guten Kritiken, die ihr alle da gegeben habt, nicht so ganz nachvollziehen. Mich hat er nicht mehr abgeholt. Ich mochte den ersten echt gerne. Aber irgendwie ist da der Zahn der Zeit mittlerweile an dieser Form von Prank-Humor oder was. Hat mich nicht mehr abgeholt. Ich fand so die Mischung aus fiktiver Story da mit seiner Tochter, Die ging mir völlig am Arsch vorbei, weil die ja eh Quatsch war, die Geschichte. Ich war eigentlich nur interessiert an diesen versteckten Kamera-Enthüllungspranks sozusagen. Und die waren mir aber alle irgendwie schon zu gewollt und belanglos irgendwie. Und
Ich fand den Debütantinnenball.
Debütantinnenball?
Ja, aber da hebt sie dann, da tanzen sie dann hebt sie so ihren Rock hoch und da ist dann so blutverschmierte Unterhose von ihr so in so einem erzkonservativen Haus und alle sind geschockt, weil sie ihren Rock hochhebt und da alles blutverschmiert ist unten und so. Das fand ich so, ja, das hat dann so einen Ekelfaktor und dann kriegst du so ein paar Zooms auf geschockte Bilder. Aber das zieht jetzt, also ist jetzt für mich kein Grund, da 2 Stunden lang so einen Film zu gucken. Fand ihn nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mich nicht mehr abgeholt.
Aber ist es vielleicht auch nicht mehr zeitgemäß?
Das meine ich, ja. Es ist irgendwie.
Also weil den ersten Borat, das war echt noch so ein Schocker, was der gemacht hat. Aber ich habe das Gefühl, dass das mittlerweile durch das, was da draußen alles passiert, ich finde ja so Pranks sind immer so ein ganz, also ganz filigranes Thema, weil ich das echt absurd finde manchmal, was sie da für Sachen machen. Ich finde es wirklich unangenehm.
Ich meine, das sind so lustige Clips, ne, wo er dann so hingeht und sie hat so ein Muffin oder was, das ist so ein Cake gegessen und auf diesem Cake war ein Baby drauf. Den hat sie dann verschluckt und dann gehen sie zum Arzt und dann hat er gesagt, ja, sie hat ein Baby im Bauch und das ist meine Schuld, weil ich habe ihr das Baby da reingemacht, weil er die da drauf gemacht irgendwie. Und das ist dann so lustig, weil der Typ natürlich, das ist ein Priester, der ganz geschockt ist. Aber haben sie nicht gesagt, sie sind der Vater und sie haben ihr das Baby in den Bauch gemacht? Dann gibt's dann so diesen Dialog. Das ist so ganz lustig, aber das ist halt irgendwie, sowas gucke ich mir heutzutage halt als YouTube-Clip irgendwie 2 Minuten an und dann ist gut, aber
Achso, das mit dem Virus, das habe ich auch gesehen. Aber du findest ihn super?
Was heißt super? Nein, das ist more of the same. Aber ich finde ja, das Erschreckende ist halt, das ist halt trotzdem nach so und so vielen Jahren ist es immer noch so. Und es ist noch teilweise irgendwie nur in eine andere Richtung mutiert. Oder es sind halt so, es hat so Auswüchse angenommen, was er vorher entlarvt hat, hat sich jetzt entwickelt und ist halt genauso schlimm wie vorher, aber nimmt halt irgendwie andere Züge an. Und ich fand es halt schon interessant zu sehen, was er dann halt teilweise da aufdeckt, diesen Debütantenball. Da geht's ja nicht darum, dass die da mit blutverschmierter Unterhose vor denen tanzen und die schockiert gucken. Da geht's ja einfach um das Ganze vorher. Dass diese ganze privilegierte Scheiße da überhaupt stattfindet, fernab jeder Realität. Das sind Menschen, die raffen ja gar nicht, was irgendwie auf der anderen Seite ihres Landes irgendwie abgeht. Und die wollen es auch gar nicht wahrhaben. Und denen ist es auch vollkommen egal. Und das ist ja, das finde ich eigentlich Entscheidende bei der ganzen Geschichte. Also, dass die da irgendwie schockiert sind, weil die Frau mit sehr behaarten Beinen und verschmierter Unterhose da irgendwie durch die Gegend, also auch so obszön durch die Gegend tanzt. Das ist so, ja, okay.
Aber das ist so für mich so, was ist die neue Erkenntnis, dass es da irgendwie in Amerika Rednecks gibt, die strunzdumm sind oder Reiche, die sich nicht für die Armen interessieren. Das ist jetzt für mich keine neue Information. Also das lockt mich halt auch nicht mehr so.
Also wie gesagt, ich finde es jetzt auch nicht neu, aber ich finde, das ist halt der Punkt an der ganzen Sache. Und wenn man nach 10 Jahren oder 12 Jahren daherkommt und das halt immer noch aufdecken kann, dann hat man ja schon mal ein interessantes Bild oder beziehungsweise hat man ja schon ein paar Erkenntnisse gewonnen. Und ich find's halt lustig, die wie er sie halt verarschen will. Also manche Szenen fand ich halt einfach lustig. Das geht tief runter. Das ist wirklich.
Aber ist es denn sinnvoll, dass er seine Tochter dabei hat? Also hilft das oder ist das eher?
Na, die Tochter ist ja nur, sag ich mal, man muss streng genommen sagen, ein Gimmick, weil die hilft ja für die ganze Giuliani-Nummer. Und ich glaube, das war von
Anfang an. Ist das die Geschichte, wo er ja angeblich die Telefonnummer, Hotel.
Nee, er fragt nach der Telefonnummer. Er sagt, echt? Ja, er sagt, du kannst mir deine Telefonnummer geben oder deine E-Mail-Adresse, wir bleiben in Kontakt. Das sagt er. Die Szene mit dem, also die, kann ich das jetzt erzählen? Ja, wollen?
Ja, kennt doch jeder schon.
Ja? Ich meine, ich hab's tatsächlich sehr viel, hatte ich auch schon vorab lesen müssen, weil Spiegel und keine Ahnung, diverse.
Der ging nur auch schon viral, also ich glaube,
es gab's. Ja. In dem Film, wie gesagt, gibt es eine fingierte Interviewsituation zwischen Rudy Giuliani, dem Anwalt von Donald Trump, und der fiktionalen Tochter von Borat. Und ich weiß nicht warum. Irgendwann stehen die halt auf und gehen halt ins Schlafzimmer dieses Hotelzimmers, in dem dieses Interview stattfindet. Auch obwohl schon vorher ein sehr auffälliger Tonmann reinkommt und halt irgendwie Scheiße erzählt. Und es wirkt noch.
Der zum Team gehört.
Nee, das war Borat. Das war Cohn. Cohn kam schon vorher einmal als Tonmann rein und hat hier irgendwie so ein bisschen, ja, schon etwas unnatürlicheren Stress gemacht. Wir kennen das alle, wenn so ein Tonmann noch mal reinkommt bei so einem, bei so einer Junket-Situation. Wir kennen das alle, Entschuldigung, aber wir kennen das, wenn da noch einer mal rankommt und fummelt oder da kommt noch die Make-up-Artist und so, dann sitzt du da und sagst, ja, alles cool und guckst dir es an. Aber da bei Borat, da war es dann halt schon irgendwie so, dass der Typ viel zu viel geredet hat und viel zu auch komische, fast schon private Details. Und dass da ein Giuliani noch nicht schon irgendwie spitz wird das irgendwie. Auch
komisch zusammengeschnitten.
Nee, er ist ja spitz geworden, mein Spitzhörer.
Ja, aber trotzdem, also dass er da nicht ein bisschen mehr aufpasst oder das nicht ein bisschen merkwürdiger findet, so, das war, fand ich schon ein bisschen erstaunlich. Und danach gehen die erst in das Schlafzimmer. Und da passiert diese Szene, wo er sich halt in die Hose fasst. Aber ich sag halt auch, okay, wenn der jetzt halt mit
dieser. Ja, er wollte sich doch das Mikrofon da irgendwie.
Nee, er wollte sein Hemd wieder reinstecken.
Oder sein Hemd, ja, was vom Mikrofon da. Also, es war nicht so eindeutig klar, dass er da jetzt Sex mit der wollte. So doof ist der ja auch nicht.
Nee.
Ist der in einem Interviewraum, wo Techniker sind, dann ins Nebenzimmer mit der Minderjährigen geht und da Sex. Also,
das und das hörst du oder siehst du das?
Das siehst du.
Versteckter Kamera.
Aber jetzt mal so von der Statur dieses Mannes und der Größe gesehen, der sitzt da halt auf diesem weichen Bett. Sie hat ihm das Mikro aus dem, warum auch immer, ja, sie hat ihm das Mikro halt aus dem Hemd gefummelt, das Hemd ist halt raus und er lehnt sich halt zurück und will sich das wieder reinstecken. Und ja, man kann jetzt sagen, okay, der greift schnell in den Schritt und weil er vielleicht irgendwas vorhat, aber ich muss auch sagen, man kann auch sagen, nee, der lehnt sich einfach zurück, weil er halt mit seiner Statur eben nicht anders in der Lage ist, das Hemd wieder in die Hose reinzustecken. So. Und da muss ich sagen, dafür, dass das so viele Medien aufgegriffen haben und dann hochgejazzt haben, war es dann doch ein bisschen wenig.
Ja, aber das ist, ich meine, das siehst du doch an den Medien. Ne? Die nehmen ja alles. Das ist wie Armin Laschet im Flugzeug, der ohne Maske
angeht. Ja, ein Foto und dann.
Genau, ein Foto. Du weißt nicht, hat er gerade getrunken, wollte sich gerade was zu essen, hat ihn gerade jemand was gefragt. Du hast
ich mag, Flex das vergessen. Ist auch so eine Form von Denunziantentum. Ja, also das finde ich irgendwie, finde ich auch. Wenn du wirklich jemanden, weiß ich nicht, überführst bei was Bösen, dann ist es ja auch was anderes. Aber wenn du das alles so aussehen lässt und dann kommt Borat da reingerannt und sagt, hey, that's my daughter, mittendrin und der rafft gar nicht, hey, was ist los? Und
auf der anderen Seite muss man aber trotzdem festhalten. Er ist am Anfang schon recht touchy. Ne? Also er geht schon immer hin und keine Ahnung. Und
er ist ein Arsch.
Pass auf, von der Wahrnehmung her habe ich Verständnis dafür, wenn man sagt, ja, der kommt schon so ein bisschen wie Sugar Daddy rüber. Mhm. So. Und dann sagt er halt wirklich, ey, du kannst mir ja deine Telefonnummer geben und was weiß ich. Und das sagt er nicht unbedingt, weil die Frau, keine Ahnung, so tolle Fragen gestellt hat, sondern weil die in dem Moment halt auch echt hübsch und attraktiv aussieht. So. Und das kannst du ihm schon vorwerfen. Und ich verstehe auch, wenn Leute das ihm vorwerfen und wenn die daraus, sage ich mal, doch eher, weiß ich nicht, verwerfliches Verhalten ableiten. Die Szene an sich mit der Hand, muss ich sagen, da kann man wirklich vortrefflich.
Ja, aber das, was du auch gerade gesagt hast, ne, wenn es im Kontext passt, ne, weil das ist ja eine längere Sequenz, also ja nicht nur, er schiebt sich das da rein und du klippst das und sagst dann, er hätte ihre Annäherungsversuch gemacht, sondern wenn es im Kontext dessen, was da passiert ist, und ich kenne den Film ja nicht, er hat sich schon vorher angefasst und danach, also, oder berührt oder wie auch immer, und danach fragt er nach Telefonnummer und,
ja, guck dir mal die Szene an.
Ich meine, guck dir an, es ist wirklich so eindeutig. Ich finde es nicht auch nicht so eindeutig.
Sowas habe ich auch erlebt, ne, bei Drehs mit Hollywood-Stars und der Make-up-Frau, wo dann solche Sachen kamen.
Was?
Mit Hotelzimmernummer und so.
Was?
Ja, logisch.
Aber dass die dann dem Hollywood-Star die
Nummer. Nee, umgekehrt.
Ja, dass der Hollywood-Star sagt, genau. Gib mir doch mal deine Nummer.
Ja. Hab ich auch schon mitgekriegt.
Dass er die Nummer haben wollte.
Ja, oder ja,
wenn er nochmal nachgeschminkt werden muss.
Ja, in welchem Zimmer er ist und welches Hotel.
Ja, gut.
Gut, das, pass auf, wir gehen jetzt mal kurz in die Werbung, dann kannst du mal einen Namen fallen lassen und dann melden wir uns gleich zurück.
Bitburger. Mit bestem Hallertauer und Bitburger Siegelhopf. Feinherb, frischem Geschmack. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte ein Bit.
Anfang 20.
Du!
Ja.
Oh, schön.
Ja.
Herzlich willkommen zurück zu Kino Plus mit Steven, Etienne und mir. Und was wir jetzt besprochen haben, werdet ihr nie erfahren und müsst auf ewig damit leben. So, was hast du noch zuletzt gesehen?
Ich habe auch nicht viel gesehen, nicht so viel geschafft. Ich habe halt die Hausaufgabe gemacht.
Achso, ja, das habe ich auch gemacht.
Da bin ich natürlich stolz drauf, dass ich das endlich mal gemacht habe. Und dann noch einen Film geguckt, aber da habe ich jetzt ja erfahren, den besprechen wir jetzt noch gar nicht. Ein nasser Hund.
Ja, ich meine, du kannst mir was drüber sagen. Also ich mein,
basiert auch auf einem Nasser Buch. Hund.
Ja.
Deutscher Film über einen jüdischen Iraner, Immigrationskind, das in Berlin Wedding groß wird unter lauter Muslimen
ja.
und dort auch in eine Gang eintritt und dann im Laufe dessen damit konfrontiert ist mit Antisemitismus, sage ich jetzt mal, okay. innerhalb dieser Gang und dann aber irgendwann sich entscheidet, sich zu seinem zu seinen jüdischen Wurzeln zu bekennen und was das dann für Auswirkungen auf seine Gang und auf seine Freunde hat und hat so ein bisschen auch so leichte Hass, also Vibes, finde ich, so typische so Gang, also so Straßengang, Berliner Gang Slang. Und ist echt für einen deutschen Film, fand ich das schon sehr nah dran, so, und auch ein mutiges Thema.
Also muss ich auch sagen, ich habe derartige Geschichten, eine derartige Geschichte habe ich noch nie
mitbekommen. Also, dass wirklich dann auch Muslime auf dieses jüdische Thema so kommen und dass das da so offen diskutiert wird. Der Film bezieht jetzt auch nicht so krass Stellung in irgendeine Richtung, sondern versucht einfach nur diese Problematik zu erläutern und so. Und ich
kann es ja eh nicht lösen. Also.
Ja, und ich fand aber auch interessant, wie unterschiedlich dann auch innerhalb dieser Straßengänge die Kids darauf reagiert haben oder die Jugendlichen. Ne? Der eine sagt so, ey, ist doch egal, ob Palästinenser, Jude, Iraner, Schiite, die hassen sich doch eh alle untereinander. Wir sind alle hier im Wedding Außenseiter, wir müssen hier zusammenhalten. Andere sagen, aber nee, er ist Jude, seine Großeltern haben meine Großeltern auf dem Gewissen. Und ist halt interessant zu sehen, wie so wie die das auch so ein Stück weit vererben, den Hass von den Generationen über ihnen, obwohl sie eigentlich selber gar keine Berührung haben. Also weder ist er wirklich praktizierender Jude oder seine Eltern, also die sagen, sie sind auch komplett ungläubig. Und sie mögen ihn eigentlich auch alle, aber in dem Moment, wo er sich als Jude zu erkennen gibt, hassen sie ihn und er hat Probleme. Dann schwängert er noch eine Muslimin und
also
es passieren viele Sachen.
Okay, aber gut.
Guter Film. Hätte noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können. Also da werden viele Sachen so angerissen, die der Film dann in seiner Zeit teilweise nicht so ganz ausgiebig behandelt. Aber ich fand das einen sehr, sehr spannenden Film. Gut geactet, tolle
Basiert Jungen auf einer wahren Geschichte.
Ja, basiert auf einer wahren Geschichte auch.
Also der junge Mann, der hier von Seheil heißt er, glaube ich, hier im Film, den gab es wirklich. Der hat wirklich in Wedding oder so gelebt. Und in Berlin gelebt und ist dort halt in der Gang oder von der Gruppe von Muslimen halt groß geworden oder aufgewachsen und mit denen herangewachsen und hat dann, ja, so seinen Lebensweg eingeschritten, den er dann eingegangen ist.
Er kommt im Dezember, glaube ich.
Anfang Dezember soll der ins Kino kommen. Ich hoffe ja. Ich hoffe, er wird nicht nochmal verschoben. Also es wäre schade, weil fand ich gut.
Dafür brauchst du nur ein offenes Kino.
Ja.
Aber hier, wir haben doch mal über Les Miserables gesprochen, ne? Über diesen französischen Film.
Ja,
ich wollte mir den letzten noch mal angucken. Ich finde den nicht. Amazon Netflix hat den nicht.
Amazon Prime.
Nur Amazon.
Also ich habe den bei Amazon gesehen, ja.
Da habe ich Amazon, okay.
Da habe ich mir in die Liste gepackt.
Ja, den kann man übrigens auch so dazu zählen, so vom.
Ja, ja, der.
Von der Power, ne? Weil das hat mich so ganz.
Genau, die Wütenden fand ich auch.
Fand ich aber noch besser.
Ein Tick besser, aber den kann man schon in dieselbe Liga jetzt packen, so. Ja, authentische Straßendramen, würde ich jetzt sagen.
Ja, nee, das war so das Letzte, was ich gesehen habe. Ansonsten habe ich auch filmtechnisch zurzeit auch nur Wahl die letzten 3 Tage.
Ja. Ich habe so viel jetzt gerade, wir haben mir ganz viele Leute erzählt, Ted Lasso.
Ja, sehr gut. Serie.
Ja.
Ja. Die kann ich empfehlen.
Okay.
Das ist zum Beispiel auch, weil du Notting Hill gesagt hast, eine richtig schöne Feel-Good-Serie, Ted Lasso mit, wie heißt er? Von Olivia Wilde,
der Mann.
Nee.
Nicht Ed Helms, der bei We Are the Millers, Jason Sudeikis,
ja, genau. Und er spielt.
Ja, aber Ed Helms, Jason Sudeikis ist nicht so weit entfernt.
Aber er spielt einen amerikanischen Football-Coach, der nach England geht, um ein Premier League Fußballclub zu trainieren, obwohl er keine Ahnung von Fußball hat. Und eigentlich wurde er nur angeheuert von der Managerin des Fußballvereins, damit der Verein irgendwie runtergeht. Also sie will den eigentlich runterwirtschaften. Und er ist aber so ein optimistischer, guter Mensch, der kommt rein morgens zu ihr und bringt ihr immer selbstgebackene Törtchen, die sie so mag. Und sie ist so eine richtige, so eine eiskalte Bitch eigentlich und hasst es, dass er jeden Morgen kommt. Und er ist so nett zu allen und hat so einen open-minded und versprüht wirklich gute Laune und mit jedem Spieler und lässt die alle durchgehen. Und so, und das ist wirklich also, das ist eine wirklich Feel-Good-Serie. Geht runter wie Wasser. Da kannst du 5 Folgen hintereinander gucken so und mach dir einfach, zaubert dir so ein Lächeln.
Sind noch nicht pro Episode so lang, ne?
Nee, fünf, also ich glaube, eine Folge ist 5.
Nee, aber ich habe davon jetzt ganz viel gehört.
Kann man echt gut machen.
Genau.
Sehr sympathisch.
Ich
ist von Bill, von Bill Lawrence, dem Scrubs-Typen auch.
Ah. Okay. Was hast du gesehen?
Ich habe tatsächlich 2 Filme auf Netflix noch geguckt, neben der Hausaufgabe. In einen Film, glaube ich, den kann man mal mit den Kindern gucken. Okay. Heißt Die bunte Seite des Mondes. Ah. Ist ein, ja, Netflix, Sony und auch China Co-Produkt. Denn ich habe Sony auf jeden Fall im Abspann gelesen, mit von Netflix. Und ja, hier geht es um ein junges Mädchen namens Feifei, die ja, verliert zu Beginn des Films ihre Mutter. Die stirbt eines natürlichen Todes oder weil sie krank ist.
Hey, wieso müssen in Kinderfilmen immer alle am Anfang sterben?
Ja, das ist wirklich krass.
Aber die Animation, was ist das, Sony, hast du gesagt?
Also ich habe Sony im Abspann auf jeden Fall gesehen. Da stecken auch noch, wie gesagt, ein paar chinesische Filme mit drin. Der Regisseur hat bei Disney gearbeitet. Ja, also der ist erfahrener Disney-Macher oder Mitarbeiter. Und die Autorin Audrey Wells heißt die, glaube ich, die hat die Vorlage für geschrieben. Wie gesagt, Feifei verliert zu Beginn ihre Mutter und nach ein paar Jahren der Trauer, ja, lernt ihr Vater eine neue Frau kennen. Die hat bereits einen kleinen Sohn und da beginnt jetzt halt so eine neue Familie zusammenzuwachsen. Und das findet Feifei aber nicht so wirklich gut, denn sie möchte eigentlich ihre Mutter zurückhaben und deswegen beschließt sie, sich eine Rakete zu bauen, um zum Mond zu fliegen, um dort die Göttin Chang'e zu finden. Denn die, ja, sollte eigentlich glücklich mit ihrem ja, Ehemann irgendwie vereint sein, aber hat leider eine Unsterblichkeitspille zu viel genommen und deswegen ist ihr Mann gestorben und sie ist unsterblich und wurde daraufhin auf den Mond verbannt. Das ist eine alte chinesische Legende. Und jetzt baut sich dieses Mädchen halt eine Rakete und fliegt zum Mond.
Klar.
Und findet dort eben Chang'e. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich weiß nicht genau. Das wird mit zum
Abbruch. Aber sieht total bezaubernd aus, also von der Animation.
Und ja, und auf dem Mond muss sie dann halt verschiedene Sachen erledigen.
Hochwertig, ne?
Ja, es sieht gut aus. Es ist bunt. Es ist aber, man muss es dazu sagen, wirklich Hardcore-Musical.
Ah, okay.
Ja, also ich glaube, es vergehen keine 5 Minuten, bis nicht wieder gesungen wird. Ja, es ist wirklich, wirklich.
Du liebst ja Musik.
Ja, ich liebe Musik.
Boah, das habe ich gehasst bei Evita. Damals hier der
mit Madonna.
Oh, Alter,
das Don't cry for. Ist das das?
Ja. Ja. Und.
Die Seite des Mondes.
Also, das ist aber, so erstaunlich es klingt und dafür, dass das Setting, sage ich mal, halt so auch fernab ist oder fernöstlich und dafür, dass es halt eben eine Netflix-Produktion ist, das wirkt so hardcore wie Disney. Ja, also, das hat ein Disney-Flair.
Du würdest
auch
mit eigentlich einem Sidekick und so sieht
genau,
das aus.
Ne? Es kommen eine Menge Sidekicks. Es kommt nachher noch so ein Mondhund vor, der ist super. Hier diese beiden Drachenlöwen oder.
Ich weiß nicht, was du mit bunt meinst.
Ja, bunt. Das wird auf jeden Fall richtig bunt. Auch Chang'e, wenn sie sich dann irgendwie vorstellt mit so einer herrlichen K-Pop-Nummer, da ist mein Sohn richtig mitgegangen. Der fand's voll geil. Seitdem hat er dieses Lied im Kopf und singt es den ganzen Tag so. Also, da passiert viel. Ja, es geht eigentlich relativ.
Bunte Seite des Mondes.
Bunte Seite des Mondes. Und es wird halt sehr viel gesungen und ich muss sagen, dass das viele Gesinge steht der Geschichte ein bisschen im Weg. Ja, also ich finde, es streckt dann doch, wo es nicht irgendwie gestreckt werden müsste. Aber scheinbar dann doch mit sehr eingängigen Songs.
Und der läuft jetzt auch schon so auf
Netflix. Der gibt's jetzt schon auf Netflix, ja. Und ist nicht zu lang, ist nicht zu kurz. Wie gesagt, hat eine schöne Botschaft auch noch am Ende. Ich muss sagen, da war eine sehr rührende Stelle und mein Sohn, der hat's voll abgekauft. Der war wirklich richtig drin.
Aber hier, von der Animation sieht es so aus wie dieser Yeti-Film, der Kinderfilm.
Littlefoot. Nee, nicht.
Nee, wo sie den entdeckt, der Yeti, der zaubern kann.
Ach so, ja.
Was will ich denn meinen?
Ich weiß nicht,
den oben auf dem Dachboden entdeckt.
Genau, der die Natur beeinflussen kann.
Genau, der die Natur beeinflussen kann und bringt sie zurück zu Mount Everest.
Der eine heißt Smallfoot, das ist der eine Yeti-Film. Und der andere, wie heißt der denn? Den habe ich auch gesehen. Verdammt.
Ja, aber Smallfoot ist ja dieses Volk der
Yetis. Genau, das Volk der Yetis.
Den habe ich gesehen. Smallfoot habe ich gesehen.
Wie heißt denn der?
Der andere, wie hieß der andere? Everest oder irgendwie sowas?
Everest.
Everest.
Everest heißt der.
Ja. Danke dir. Ja, der war auch schön.
Aber der von der Animation her.
Ja, genau. Kann so passt, in die Richtung. Ne? Hält da ruhig, also hält da wirklich problemlos mit. Ja. Und wie gesagt, ey, Sidekicks.
Ein Yeti will hoch hinaus.
Ja. Ja. Sidekicks, Musik, bunte Farben.
Aber ich fand das Kaninchen oder?
Das Kaninchen Bungee heißt es, glaube ich. Das hat später noch ein, zwei gute Einsätze. Okay, cool. Ja.
Aber ich fand es so geil im Raumanzug mit dem Ding.
taugt der was, dieser Everest?
Ja, ja. Den kann man machen. Ist ein schöner Film.
Finde ich auch.
Also ist natürlich ne, nicht jetzt das Pixar-Level von Ratatouille oder sonst irgendwas, aber gerade mit kleineren Kindern ist das ideales, sag ich mal, ja. Futter. So, und dann habe ich noch einen Film gesehen auf Netflix, den kann ich euch ins Herz legen.
Oh.
Aber ich weiß, du bist nicht so der Horrorfan und ich weiß, du hast Ansprüche ans Horrorgenre. Aber His
House. Ich habe gar keine, dann bin ich doch vielleicht
der perfekte. Ah, den habe ich schon gehört.
Welcher?
His House.
Ist auch mit so zwei Flüchtlingen.
Genau, und das ist der Hauptdarsteller aus, also der Soap Dirisu aus Gangs of London. Der spielt da einen von zwei Flüchtlingen, okay, die jetzt nach London gekommen sind. Sie haben auf dem Weg, das erfährt man schon, haben sie ihre Tochter verloren. Und sie werden jetzt aus dem, sag ich mal, Asylantenheim, aus dem Asylheim oder auf der Auffangstation werden sie entlassen und kommen halt in ein wirklich schäbiges Haus unter. Also man gewährt ihnen ein richtig schäbiges Haus.
Den hast du auch als James Bond vorgeschlagen.
Genau, den habe ich als James Bond vorgeschlagen.
Ja. Wen?
Den Soap Dirisu.
Ah.
Der hätte halt auch, der sieht jetzt halt hier echt deutlich anders aus als in Dings, als in Gangs of London. Und den hätte ich zum Beispiel auch in Tenet gut gesehen.
Mhm.
Ja.
Ey, soll ich euch mal eine geile Geschichte erzählen? Weil ich gerade einen Podcast aufgenommen habe mit Coach Izume, ne?
Mhm.
Coach Izume hat J.D. Washington vor 15 Jahren trainiert. Der hat in Hamburg Football gespielt.
Der Sohn von Denzel Washington hat in Hamburg Football gespielt.
Ja. Krass. Also der
war gut, ne?
Ja, also Coach meinte, der war gut, aber der war nicht so gut, um in der NFL zu spielen. Aber ich meine, ne, dann haben die da auch zwischenzeitlich drüber geschnackt, wie das wohl so ist, so einen berühmten Vater zu haben. Und meinte Patrick auch nur so, ja, gab es schon ein paar Geschichten, hat er aber nicht erzählt, logischerweise. Aber er fand es halt total spannend, dass er den trainiert hat. Ne? Dann ist er ja zu Ballers gekommen, dann Black Clansman. Ich meine, Tenet, der ist jetzt ein Superstar.
Mhm. Ja. Gut.
Okay, und was passiert denn?
Also, die ziehen Haus halt in dieses Haus und wir müssen aber feststellen, das Haus ist zum einen echt rotzig.
Wer ist das denn nochmal?
Tennant heißt er, glaube ich. David Tennant.
David Tennant, genau.
Ja.
Ich bin Dr. Who.
Ja, genau.
Und das Haus ist halt zum einen, es ist rott wie die Hölle. Aber trotzdem, darüber hinaus müssen sie feststellen, irgendwas, ja, ist da wohl in den Wänden. Und ja, was dann passiert, ist doch ein bisschen anders als der Standard-Gruselfilm. Denn dieser Film, der macht irgendwann eine Sache, die, finde ich, meiner Ansicht nach, wird nicht allzu oft in Horrorfilmen gemacht, gerade derartigen Spukhaus-Horrorfilmen oder von mir aus auch Sozialhorror-Dramen. Der macht irgendwann klar, dass da keine Gefahr für Leib und Seele besteht, sondern dass das Grauen permanent sein wird. Also, dass du halt terrorisiert wirst vom Grauen. Ja, also, dass du halt keine Ruhe finden wirst. Und das, finde ich, ist so etwas, was viele Grusel- und Horrorfilme nicht unbedingt immer klar machen, sondern da wird dann immer noch irgendwie so damit gespielt, dass das Gefahr für Leib und Seele ist. Deswegen ist dann ja auch, sag ich mal, das Mitgefühl des Zuschauers insofern stark oder man ist bereit, sich da stärker zu involvieren. Hier ist es nicht so. Hier wird klar gemacht, okay, dich erwartet Grauen und das Grauen würde ich erstmal nicht loslassen. Und das Grauen, muss man auch sagen, ist wirklich gut in Szene
gegangen. Yeah?
Ja, da sind ein paar echt schöne. Also es sind Jumpscares drin, auch, will ich gar nicht abstreiten, die zum einen musikalisch unterstützt werden, aber es sind auch Jumpscares drin, die halt aus der natürlichen Situation heraus entstehen, also wo halt nichts passiert. Und es gibt tatsächlich eine schöne Variation, wir haben es jetzt schon in ein paar Filmen gesehen, den Lights-Out-Gag, ne? Ja, dass halt, du machst das Licht aus und plötzlich steht da irgendjemand. Damit macht der Regisseur hier einen interessanten Kniff. Das fand ich cool, weil ich gedacht habe, ach nee, jetzt nicht schon wieder. Und dann kommt aber plötzlich.
Ja, jetzt nicht.
Auf jeden Fall.
Hast du ihn gesehen?
Nee, noch nicht. Ich will den aber noch
gucken. Aber du sagst, für jemanden, der keine Horrorfilme guckt, ist das.
Naja, er bearbeitet dann halt tatsächlich auch eher das Flüchtlingsdrama mit den Mitteln des Genrefilms.
Das ist das, was mich so ein bisschen abgeschreckt hat, dass mir das zu viele Themen, so Flüchtlingsdrama und dann Horrorfilm und Übernatürliches, ich hab so ein bisschen Angst, dass das mir im Gesamtpaket ein bisschen.
Aber dafür ist ja auch nicht so lang. Also man muss irgendwie da immer ein bisschen also auch mit einberechnen, bei Netflix sind die Abspende mittlerweile echt ultra lang. Ich weiß nicht warum, auch bei dem Bunte Seite des Mondes. Da steht dann, weiß ich nicht, 100 Minuten. Aber du kannst davon ausgehen, dass der Abspann mindestens mal 10 ist.
Animationsfilm, ne? Generell.
Wegen dem Film. Ja. Und auch hier, also wirklich, der ist knackig. Der ist nicht irgendwie, der zieht sich jetzt nicht zu lang und du hast halt später auch geile Bilder. Also, was der Regisseur für Übergänge schafft, Regisseur oder Regisseurin, ich weiß es nicht genau, aber was der für Übergänge schafft, aus einer normalen Situation raus, plötzlich in so ein albtraumartiges Szenario, muss ich sagen, sah gut aus, ist gut gespielt und verarbeitet das Thema interessant. Ist jetzt schon der zweite Film, den ich auf Netflix in der Richtung gesehen habe.
Cool.
Atlantiques zum Beispiel, ist Atlantiques heißt der. Da geht es auch um, ja, so ein afrikanisches Küstenstädtchen, glaube ich, wo plötzlich Geister umgehen. Hm. Und der verarbeitet auch das Flüchtlingsthema damit und fand ich auch gut, hat mir auch gefallen. Der ist ein bisschen anspruchsvoller, das Haus geht ein bisschen mehr auf Horror und hat auch einfach die besseren Horrorbilder dafür.
Ja, aber Wahnsinn, was für ein Output die haben, ne?
Ja, aber auch viel mittelmäßiger.
Ja, ja. Also viel so. Haben wir ja drüber gesprochen, da ist auch viel Quatsch.
Ja, also His House, ne, ist jetzt auch kein Meisterwerk. Will ich gar nicht irgendwie behaupten.
Ja, aber es ist schön, wenn man da was findet.
Es ist nur eine nette kleine Überraschung gewesen.
Ja.
Ja. Nette kleine Überraschung, gutes Stichwort für unsere Rubrik Streamcastle, denn das behaupte ich nach wie vor von Pete's Dragon. Ja. Wir haben schon wieder eine Ausgabe Streamcastle, denn durch meinen Urlaub, den Ausfall von Antje und halt eben dem zweiwöchigen Turnus hat sich jetzt doch einiges geballt. Und deswegen hatten wir letzte Woche schon eine Hausaufgabe wieder aufgegeben und diesmal zu einem Film, der mir tatsächlich sehr am Herzen liegt. Er heißt Pete's Dragon und ist ein Remake von ja einem Film, den wir hier nur unter LJ das Schmunzelmonster kennen. Und ich mag den Film. Ich mag ihn wirklich. Es geht um einen kleinen Jungen. Wir erfahren direkt zu Beginn, dass er seine Eltern bei einem Autounfall verliert.
Was heißt erfahren? Das war direkt, ich sitze da mit meinem Sohn, Alter. Das, die erste Szene ist Autounfall, beide Eltern tot. Und ich direkt wieder lost, alles klar, er raus, will irgendwie der Affe im Werkzeuggürtel gucken. Und ich sitze alleine mit dem Film.
Ja.
Ja, das ist halt einfach heftig. So ein Thema, gerade für so, also meiner wird jetzt 8, so der Verlust von Eltern und so und dass die sterben können. Das ist schon immer bei diesem Disney-Film, bei Paddington war das. Konnte ich bis heute nicht gucken, deswegen. Warum muss immer irgendeiner sterben? Bei Arlo und Dings.
Arlo und Spot, ja.
Oh. Arlo und Spot, immer ja, stirbt am Anfang.
Das ist so heftig, ne?
Oh, vor allen Dingen, ich meine, das ist aber, ich muss sagen, Arlo und Spot, ne? Also, das ist hart, ne, weil du das unvermittelt dich da direkt reinpreschst, aber bei Arlo und Spot, dieses Ertrinken und dieses Getrenntsein, das ist ja nicht einmal kurz, sondern das ist ja, ich weiß gar nicht, wie lang die Sequenz ist.
Aber es sieht so geil aus.
Ja, aber das ist ja sieht 5 Minuten lang und wenn du das überträgst auf Kinder, auf
irgendwie Emotionen,
ne, das ist ja, also da ist es schon hart, aber da ist es so.
Aber ich muss sagen, ich so fand lang. Das schon, der Film fängt an und du siehst, ja, du siehst nur diesen kurzen Schatten des Rehs irgendwie auf die Straße huschen und dann klebt die Kamera ja an dem Jungen und dreht sich so mit.
Ja, sie zeigen natürlich jetzt nicht die zerfetzten Leichen von den
Eltern. Nee. Aber das fand ich schon eine, sag ich mal, intensive und trotzdem irgendwie halbwegs harmlos gelöste Lösung.
Ja, aber wie er die sagt, ne, das entscheidet dann halt über den weiteren Verlauf des Abends. Also weil das musst du erstmal verkraften und ich finde es auch so, es gibt ja Kinderfilme, dieses Thema Tod, ne, Verlust, das ist ja die Antriebskraft, weil es ja immer darum geht, Kinder wachsen über sich hinaus, ne? Kinder entdecken sich neu, Kinder erfahren eigentlich, was wichtig ist im Leben, ne, Familie, Liebe, Zuneigung, Empathie. Aber ich finde, also wie gesagt, ich finde es manchmal, ist es wirklich schwierig, weil es ist in den Film hineingewoben, auch das, was du gerade gesagt hast, dann kannst du das besser erklären und kannst es besser auffangen. Ne? Aber wenn das direkt so zack zugeht, dann ist es ganz schwer, jemanden am Ball zu halten, weil das ist eine Achterbahnfahrt und wie gesagt, Kinder interpretieren ja immer noch was völlig anderes rein.
Findet Nemo.
Ja.
Ja.
Der Anfang.
Ja, aber es ist halt, ich finde, es ist schon echt heftig und diese Verlustgefühle, die können schon bei manchen Kindern was auslösen und also ich finde es immer auch ein bisschen, ich finde es auch immer unangenehm. Also ich mag das auch nicht sehen, wie Kinder von ihren Eltern getrennt werden. Ja. Das ist nicht mein Favorite-Ding, was ich gucken will, wenn ich mit meinen Kids irgendwie einen Film gucke. Klar, der Film wird dann natürlich auch deutlich positiver und so. Es ist ein Kinderfilm. Ich muss sagen, ich bin aber nicht ganz.
Kurz, darf ich nur die Geschichte.
Pass auf. Bevor ich
Er landet im Wald Und dort findet er oder wird gefunden von einem Drachen. Der nimmt sich seiner an und die beiden leben erstmal dann für 5 oder 6 Jahre allein im Wald und schweißen zu einer Einheit zusammen, zu einer kleinen Familie. Und eines Tages wird dann Pete, so heißt der kleine Junge, durch Zufall aufmerksam auf so eine Forststelle und dann halt auch über kurz oder lang von einer Försterin, gespielt von Bryce Dallas Howard, entdeckt. Und das führt halt zu Komplikationen und zu einigem Trouble. Denn Elliot ist ja auch noch da, der große Drache.
Die übrigens, wo wir letztens noch drüber geredet haben, eine Folge Mandalorian.
Genau. Direct. Und hier, kennst du ihn hier? Senator Clay Davis?
Ich hab jetzt gerade nicht drauf geachtet.
Der Marshall.
Von Die Hard? Nee.
Von The Wire?
Shit.
Ja, und Carl Urban ist noch mit dabei. Ja. Und Wes Bentley ist noch mit dabei. Also
Robert Redford,
stimmt, genau. Ist auch noch am Start.
Aber ich finde es spannend, weil wir haben ja letzte Woche kurz darüber gesprochen, dass das die Hausaufgabe wird, weil also AJ, das Schmunzelmonster, ne? Das ist ein Meilenstein in meiner Kindheit als Film gewesen, ne? Weil diese Kombination aus Animation, ne, dann gibt's noch die tollkühne
Hexe in ihrem fliegenden Bett.
Genau,
in dem Fußballspiel.
In dem Fußballspiel. Aber das, ich weiß noch, das war ein Film, ich kann mich genau noch daran erinnern, dass meine Brüder und ich den gesehen haben an einem Sonntag nach einem langen Spaziergang mit unseren Eltern. Und das war so, keine Ahnung, ich verbinde das mit Herbst. Aber so ein Herbst, den wir jetzt gerade haben, ne? Also so kalt und Sonne draußen.
Und ich finde, einen wärmt.
Ja, wenn ich glaube, den kannst du dir jetzt nicht mehr angucken. Ich habe den mir auch seitdem nicht nochmal angeguckt.
Ich habe den neulich geguckt.
Ja? Ja. Also der erste, und wie ist der? Also ist der noch.
Doch, der ist süß. Ich
meine, das ist
also den kannst du als Erwachsener nicht mehr gucken. Als Kind geht das, aber das Schmunzelmonster ist nach wie vor süß. Natürlich sind die Effekte so ein bisschen, die Schauspielerei und alles ist noch schon sehr altbacken, aber
Nee, redet doch die ganze Zeit immer so. Ja. Und dann, ne?
Aber der ist lustig und er läuft dann irgendwo dagegen und dann lacht.
Du hättest Schauspieler werden sollen.
Nein.
Oder Synchronsprecher. Nein.
Also ich finde, der für Kinder kann der durchaus noch funktionieren, wenn die noch nicht durchkommt.
Genau, aber ich finde, das ist sozusagen, also ich finde, der hat es geschafft, das zu übersetzen, was ich damals hatte. Ne? Also der ist ein ich weiß, was du meinst, ne? Also man romantisiert natürlich aber auch immer Dinge aus der Kindheit, aber ich finde, es gibt ja ganz viele Filme, die du dir anguckst, die sozusagen neu gemacht wurden, die diesen Sprung nicht schaffen in die Moderne. Also, weil die Geschichte irgendwie dann auf einmal
noch zu sehr aufblasen. Ja.
Zu sehr aufblasen oder denken, sie müssen haben mehr Action oder noch schnellere Schnitte und sowas. Und ich finde, er lässt sich ja Zeit. Ich finde, er hat ja auch diese Größe und vor allen Dingen, also ich meine auch Robert Redford und solche Leute, ich finde, die haben ja schon so eine Aura.
Die geben dem Ganzen eine Art.
Genau, danke dir. Genau. Und deswegen fand ich das, also finde ich, hatte das echt gut gemacht.
Also ich hab den halt mit meinem Sohn gesehen, ne? Weil der ist auch freigegeben auf 6 und ist perfekt. Und er hat das Bild gesehen bei Disney Plus, mit wo der Drache und der Junge sich so gegenüberstehen. Er hat gemeint, ist das der Film? Und ich so, ja, das wäre der Film, den wir
gucken. Ja, genau, das ist ja das Bild, das so halb im Halbdunkel
genau.
ist. Genau. Ne? Sonne von hinten und du siehst diesen riesen Drachenkopf und der ist so klein.
Davon, genau. Ne? Und er meinte so, ist das der Film, den wir gucken wollen? Und ich so, ja, das ist der Film. Oh ja, den will ich gucken. Ja, und dann kommt die Szene, ja, auch so. Sind die jetzt tot? Ich so, ja, die sind jetzt tot. So. Und er so, ach du je. Und dann kam aber schon dann auch kurz danach direkt Aliens, ne? Und ja,
also was,
dann war schon wieder fast.
Ich sag mal, also was mich an dem Film, das ist schwer, man muss ihn dann eigentlich aus 2 Winkeln gucken, als Erwachsener und als Kind, das ist, glaube ich, auch komplett unterschiedlich. Ja. Weil als Kind kann der einen schon toll mitnehmen und faszinieren. Als Erwachsener habe ich das Gefühl, dass ich diesen Plot natürlich schon 10.000 Mal gesehen habe und auch schon besser, ne? Ob das jetzt ein E.T. zum Beispiel ist, was so einen ganz ähnlichen Erzählstrang hat, wo 2 sich anfreunden und die bösen Erwachsenen wollen den irgendwie. Also das ist so ein ganz alter Trope irgendwie. Ich fand zum einen, muss ich sagen, ich fand die CGI-Effekte ziemlich schlecht. Der Drache sieht wirklich super computermäßig aus. Ich finde, das so, okay. ist irgendwie, das ist aus Erwachsenensicht drauf gesprochen. Und irgendwie hab ich nicht so richtig connected. Weder mit dem Jungen, noch mit dem Drachen. Das hat, die haben, irgendwie haben die mich nicht abgeholt. So. Ich fand auch zum Beispiel, was du gesagt hast, dass die 5 Jahre oder 6 Jahre im Wald gelebt hat. Das wird ja einfach nur, da steht ja einfach nur 6 years later. Aber es gab ja nicht mal krass eine große Montage irgendwie, wie die zusammengewachsen sind, was dann quasi zwischen dem Zeitpunkt, wo der zum ersten Mal auf ihn trifft und dann passiert ist, sondern das wird einfach 6 Jahre später, der Junge hat lange Haare und die sind beste Freunde. Da hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht, wie die zusammenfinden.
Aber ist das im Original auch so?
ein bisschen mehr, finde ich. Ja, da geht er dann in die Höhle, da ist dann der in der Höhle und schläft er da erstmal bei dem. Ich fand das irgendwie. Aber
also, das, ich finde, das muss. Also, muss ich war. Ich, aber ich, ich. Ich glaube nicht, dass es dem Film gut getan hätte, eine solche Sequenz zu schaffen. Weil ich finde gerade gut, dass sie nicht jetzt sich Mühe gegeben haben, erst aufeinandertreffen, er lernt fliegen, sie essen zusammen, er kuschelt sich in der Höhle, sondern ich finde, es war eigentlich gar nicht so schlecht. Eine dramatische Sequenz, über die man, finde ich, immer noch streiten kann, ob das sinnvoll ist, das am Anfang zu haben. Aber dann der Sprung im Prinzip zu einer Situation, in der du sagst, okay, ich meine, er hat halt einen Drachen als Freund in einem Wald in Amerika heute. Ne, also
es geht nicht darum, dass das nicht realistisch ist. Ne? Es geht nur, dass ich mehr die Verbindung.
Okay.
Ich finde, am Ende war das so. Am Ende, als er dann mit seiner Zweitfamilie sozusagen und Robert Redford in den Wald geht und den Drachen zeigt. So, da hatte ich dann zum ersten Mal, das ist aber dann echt, da ist schon eine Stunde oder fast anderthalb im Film rum, da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, okay, jetzt irgendwie hier ist mal Emotion und so. Mhm. Davor war das alles so, hat der Film mich emotional echt ziemlich kalt gelassen, muss ich sagen.
Okay.
Das Ende, da habe ich Gänsehaut gekriegt, weil der dann und dann ganz am Ende so.
Aber immerhin, ist doch schön. Also wenn es dann noch trotzdem irgendwo nochmal irgendwo kitzelt, so, ja. Ich muss sagen, ich hatte, als ich das erste Mal gesehen habe, da war ich sofort drin. Da war mit diesem Unfall, wo ich gedacht habe, Alter, wie kann der das denn jetzt machen bei einem Kinderfilm so, ja? Also wieso reichert er diese Elliot-Geschichte, die ich halt noch auch als knuffig und harmlos in Erinnerung hatte, wieso reichert er der direkt mit so einem Todesfall an? Und ich muss aber da sagen, wie der Film dann verläuft, den Anfang, den finde ich eigentlich echt stark. Gerade eben auch, was du gesagt hast, es muss nicht unbedingt sein, weil er hat ja am Anfang dann trotzdem noch mal diese eine Szene, da springt dieser Junge einfach mal so eine Schlucht runter. Und dann, wusch, kommt der Drache von oben hoch und Elliot klebt dran. Und das reicht mir zu sagen, okay, die haben halt in den letzten 5-6 Jahren nichts anderes gemacht, als diese Nummer zu trainieren. So.
Ja.
Damit wir jetzt als Zuschauer einen möglichst großen Schaueffekt mitnehmen. So. Ich würde mal kurz ein paar Kommentare der Zuschauer vorlesen.
Oh ja.
Weil hier haben wir zum Beispiel Borsten Hirse. Borsten Hirse ist, glaube ich, so ein bisschen mehr auf deiner Seite. Hallo zusammen, ich gehöre wie Daniel und Elliot zu den alten Männern, die Elliot das Schmunzelmonster als Kinder gesehen haben. Das letzte Mal ist vermutlich 35 Jahre her. Nun haben wir hier mit Elliot der Drache eine weitere Realverfilmung eines Disney-Klassikers, auch wenn Elliot das Schmunzelmonster eher nicht so ein bekannter Klassiker ist. Ich persönlich werde mit dieser Realverfilmung nicht warm und auch Elliot der Drache fand ich eher enttäuschend. Einzig der Cast kann überzeugen. Leider sind diese eher fähigen Schauspieler gezwungen, völlig eindimensionale Charaktere zu spielen. Die Geschichte entpuppt sich dann als eine Mischung aus Dschungelbuch und King Kong. Leider treffen sie meiner Meinung nach weder die Herzlichkeit eines Dschungelbuchs noch die Dramatik von King Kong. Das Original von 1977 ist eine inspirierende Geschichte zweier ungleicher Freunde, dessen Intensität Elliot der Drache zu keinem Moment erreicht. Im Gegenteil, dass Pete, der als Fünfjähriger im Wald verloren geht, nicht weiß, was eine Zahnbürste, Plattenspieler oder Telefon ist, wirkt da eher unfreiwillig komisch. Für mich ein weiteres Beispiel eines Remakes, das keiner gebraucht hat. Ich hoffe, sie werden mit diesem Aufwärmen alter Geschichten bald so erfolglos sein, dass sie sich bald wieder neue Geschichten ausdenken müssen.
Guter Mann.
Ja, also ich finde, da sind ein paar Punkte dabei in der Kritik. Aber ich auch da sehe ich das so ein bisschen, wie Eddie gesagt hat, dass wir immer aufpassen müssen, als Erwachsene auf Dinge zu gucken, die wir in einem anderen Kontext als Kinder gesehen haben und jetzt als Erwachsene bewerten.
Ja,
das ist ganz schwer.
Davon können wir uns die Frage machen, deswegen kann ich die Kritik auch verstehen. Aber ich glaube, warum gibt es die Teletubbies, frage ich mich dann, ne? Also, weil ich als Erwachsener finde es unerträglich, aber.
Ne? Ja, klar. Du musst so einen Film natürlich durch die Augen eines Kindes.
Jetzt pass mal auf, aber jetzt habe ich hier haben wir noch Eugen. Eugen hat den Film, das kennt das Original nicht.
Ah, okay.
Hat das Original nicht gesehen, ja. Und Eugen erzählt ein bisschen was zur Geschichte. Im Grunde erzählt dieser Film also nichts wirklich Neues. Und dennoch konnte er mich sehr schnell mit seinem für Disney ungewohnt melancholischen Grundton und dem schlichtweg fantastischen Creature-Design, da sieht es jemand anders, grüne Wesen haben sie bei Disney einfach drauf, abholen. Dennoch musste ich gerade in der ersten Hälfte feststellen, dass mich die Inszenierung nicht durchgehend am Ball hielt und ich mich mit Gedanken erwischte, ob man wirklich nach 6 Jahren im Wald bereits vergessen hat, wie man ein Sandwich isst. Und auch beinhaltete der Soundtrack für meinen Geschmack ein paar zärtliche Songs zu viel. Am Ende siegten aber doch die sympathischen Darsteller und einfach die für Kinder wundervolle Botschaft, dass egal wohin dieser Junge ging, immer dort jemand war, der bereit war, sich um ihn zu kümmern und ihm ein Gefühl der Geborgenheit zu geben, egal ob Mensch oder Monster. Klingt kitschig? Ist es auch, aber völlig schmerzbefreit, wie ich finde. Und dort, wo der Soundtrack mich genervt hat, konnte vor allem am Ende der Score nochmal so richtig aufdrehen und die Tränen echt hartnäckig provozieren. 7/10 hat er gegeben.
Ja.
Also mit der Überschrift, was für ein knuffiger Film.
Ja, aber ich meine, darum geht's ja. Ne, also es geht ja darum, dass man solche Filme anguckt und unterschiedliche Meinungen zulässt. Und ich finde es ja so und so immer bewundernswert bei den Zuschauerinnen und Zuschauern, wie konstruktiv das ja, immer ist.
Total.
Also es ist immer eine wirklich konstruktiv, super geil nachzuvollziehende Kritik. Und das finde ich schön.
Ne, das macht Spaß.
Das ist ja das Schöne. Filme sind ja auch was Persönliches. Und ja, genau. Ich finde das immer schön zu hören, wenn einer auch das persönlich erklären kann, warum genau. Er was mag oder was er nicht mag.
Ja. Aber das ist ja heutzutage leider nicht
selbstverständlich.
Ne, also deswegen echt vielen Dank. Ich finde es super. Ich höre dem total gerne zu, weil dann entdecke ich nämlich auch manchmal so falsche Gehirnwindungen bei mir. Mhm. Ne, und dann so,
ja, da hat er einen Punkt.
Genau. Genau. Und dann hinterfrage ich das wieder.
Ja. Also ich kann nur sagen, ich habe den mit meinem Sohn geguckt. Ich muss sagen, er ist ein bisschen lang im Mittelteil oder da passiert ein bisschen zu wenig Elliot-Action oder da fehlt irgendwie ein bisschen einfach dann die Beziehung zwischen Junge und Drache, denn man versucht natürlich dann hier Elliot da in seine neue Familie mit zu integrieren und das nimmt auch seine Zeit, aber ich finde, das hält sich ein bisschen auf. Also ja. Da verliert der Film an Fluss und gewinnt erst dann, wenn Elliot tatsächlich gefangen wird und, sag ich mal, diese große Verfolgungsjagd dann nochmal ansteht.
Mhm.
Und auch da muss ich aber sagen, im Vergleich jetzt mal zu einem Aladdin oder zu einem König der Löwen oder zu einem Dumbo, ich weiß nicht, ob ihr jetzt alle Remakes gesehen habt, oder auch gehen wir noch einen Schritt zurück, Alice im Wunderland von Tim Burton. So, da fand ich's bei Elliot der Drache oder beziehungsweise Pete's Dragon, wie er im Original heißt, da fand ich es einfach irgendwie auffallend angenehm reduziert.
Mhm.
Das war nicht so völlig over-the-top-Action und völlig, wir spielen jetzt nochmal die Technik richtig aus. Also die haben sich, wenn dann nur so technische Spielereien eigentlich erlaubt, wenn er halt auf dem Ding geflogen ist.
Mhm.
Aber jetzt so gerade beim Ende an der Action-Szene oder so, das fand ich halt angenehm reduziert. Im Vergleich, wenn ich jetzt mal andere dieser Real-Remakes da zum Vergleich ziehe. Ja, und hier ganz zum Schluss nochmal was ganz Kurzes von Schladdi.
Schladdi?
Schladdi. Schladdi war wirklich begeistert. Er meint, er hat ganz kurz geschrieben, was ein überraschender Anfang. Tolle Atmosphäre, super süße Elliot, sehr cooler Junge und realistische Darstellung, emotional und berührend, sehr schönes Ende, beste Szene, Anfang.
Hm.
Aber er gibt 4,5/5. Cool. Du, damit sagen wir, vielen Dank. Und vielleicht ist der ein oder andere.
Bist du eigentlich auf den gekommen als Hausaufgabe?
Ist er jetzt kein... Weil ich hab gesehen, er ist da. Es ist ja ein Disney-Film, ist ja ein Disney-Remake. Ich habe gesehen, er ist da, er ist vorhanden und den kennen kaum Leute. Also ich finde halt, der geht halt immer unter, neben halt natürlich so Filmen wie König der Löwen oder Aladdin oder Schön und das Biest. Da hat so ein Elliot der Drache halt nicht wirklich viel zu melden. Wie jetzt auch Boston Hirse ja geschrieben hat, ist es eher kein großer Klassiker. So. Und ich meine, letztes Zitat noch, mein Sohn am Ende, nachdem der Film fertig war. Er meinte, können wir vorspulen, weil er weiß, hier und da kommt nach dem Abspann, kommt schon mal noch mal was. Und dann spulen wir vor und dann kommt am Ende ein Vorschaubild oder ein Bild zu Elliot, das Schmunzelmonster. So von wegen hier, wenn ihm der gefallen hat, dann würde ihm vielleicht der auch noch gefallen. Und dann guckt mein Sohn so und sagt, ist das der alte Film? Ja, und ich so, ja, das ist der alte Film. Sah der so aus? Ja, und dann sagt er, nee, da mag ich den neuen lieber.
Da mag ich den neuen nicht mehr.
Den neuen liebe.
Ah.
Okay. Da sieht der neue besser aus, meint er.
Ja, das.
Das ist halt so das Ding. Das war damals für uns der Shit. Wir kannten nichts anderes.
Ja, du musst umgekehrt gucken.
Ja.
Erst den alten, dann den neuen.
Hätte ich vielleicht machen sollen.
Ja.
Hätte ich vielleicht machen sollen. So, wir gehen kurz in die Werbung und melden uns ja danach zurück mit einem Abgesang und einem Loblied und schönen Erinnerungen an Sean Connery. Ja, hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Steven, Eddie und mir. Und jetzt geht's ans traurig Eingemachte. Er war mit Leib und Seele Schotte und er war der Mann, der einem Geheimagenten ihrer Majestät Leib und Seele gegeben hat, oder? Kann man so sagen. Er ja, war
Wahnsinn, ne?
Mr. Olympia, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Er war Sexiest Man Alive, er war ein Schläger, er war ein Macho und er war ein Darsteller, der seine Männlichkeit dekonstruieren wollte. So. Das ist halt auch unbestritten. Das war Sean Connery. Und hier haben wir einmal ein bisschen was zusammengetragen.
Hold me still.
Klasse.
Geiler Typ. Ich meine, 90 Jahre.
90 Jahre.
Das ist schon beeindruckend.
Hat sich schon, wann hat er das letzte Mal was gesagt? Über 10 Jahre her.
Ne? Ja. In der Liga der außergewöhnlichen Gentlemen.
Das war sein letzter.
Das war sein letzter Film.
Zum Aufhören, aber ja.
2000.
Vor allen Dingen das Katastrophenfilm, ne? Die haben doch damals, haben die.
2003.
Haben die doch in Prag gedreht, oder? Glaube ich, in Prag und oder Budapest. Und da gab es doch, glaube ich, diese unfassbaren Regenfälle und das Studio überschwemmt und tausendfach. Also der letzte Dreh muss einer der katastrophalsten Filme gewesen sein. Und er war ja auch
als Produzent mit involviert, ne?
Ja, und was ich gehört habe damals ist, es hat mir ein Freund erzählt, der gearbeitet hat als Sounddesigner, der gesagt hat, Sean Connery hat zu den Machern gesagt, er war Produzent, er hat gesagt, hör zu, ihr könnt alles mit mir machen von 8 bis 18 Uhr. Und danach und davor bin ich Privatmann. Ich glaube, der ist jeden Tag irgendwie mit dem Heli irgendwo in sein Ziel geflogen oder sowas, genau. Aber der hatte ja auch keinen Bock mehr, glaube ich.
Ja, es ist halt, die haben ihn ja, glaube ich, für Indiana Jones 4 wollten sie ihn ja noch unbedingt.
Aber da hat er sich gab es wohl auch kreative Differenzen mit Herrn Spielberg. So.
Ach ja? Ich meine,
also ey, das sind so Sachen, die liest man jetzt immer so als Nebensatz in einem Nachruf. Mhm. Ja, jetzt also alle möglichen Artikel, Seiten und weiß ich nicht, Tagesschau und was weiß ich, Arte, alle machen irgendwelche Nachrufe. Und dann sind das immer diese kleinen Brocken, diese kleinen Happen, mit denen man irgendwie so einen Artikel dann ausschmückt. Und dann fallen die dann auch nur ohne große Erklärung im Halbsatz. Aber das soll wohl daran gescheitert sein, dass er mit Spielberg nicht übereinkam.
Er fand das Drehbuch scheiße.
Und der Film ist
da, oder Gottes auch. Ja. Ich muss sagen, Sean Connery, meine ersten Erinnerungen sind natürlich James Bond. Mit Sean Connery, die liefen früher ja immer ARD, ZDF, keine Ahnung. Und es waren auch so überhaupt, das sind ganz tolle Kindheitserinnerungen. Deshalb habe ich mir neulich auch noch mal die komplette Blu-ray-Box mit allen Bond-Filmen geholt, weil ich die irgendwie noch mal einen nach dem anderen durchgucken will, so, weil ich das so nie geguckt habe. Also ich habe halt immer Bond geguckt, wenn er im Fernsehen lief, aber
ja, es war Sternstunden waren.
Ja, ja. Und das waren aber, ich konnte dann nicht immer, manchmal als Kind habe ich nicht verstanden, warum der Bond manchmal so aussieht und manchmal so. Ne? Also das habe ich nicht so immer ganz verstanden, aber das waren so Erinnerungen, die mich sehr geprägt haben als Kind. Das waren wirklich Filme, das waren richtige aufregende Erlebnisse. Ja, und ich habe die auch nicht im Kino gesehen, das war sondern
arschcool, ne?
Ja.
Ja, ja.
Spannend, Action, also hier wie heißt der im Vulkan?
Man lebt nur zweimal.
Man lebt nur zweimal. Es ist Sean Connery, ne?
Ja.
Ja. Man lebt nur zweimal.
Davor ist letzte.
Das war
ist das Ding mit dem fliegenden
Mini Hubschrauber?
Mini Hubschrauber.
Ja, Little Nelly. Ja. Der.
Ja, das Diamantenfieber erinnere ich mich noch.
Gold. Aber das ist hier, das ist auf jeden Fall, man lebt nur zweimal. Kurz eine Frage. Ja. Habt ihr jemals Sachen vor seiner Bond-Karriere oder beziehungsweise von den Sachen, die er vor Bond gedreht hat, habt ihr da jemals was von gesehen?
Ich weiß gar nicht, welche Filme vor Bond war.
Also als ich jetzt hier noch ein bisschen Nachforschung angestellt habe, der hat wohl tatsächlich mal kurz mitgespielt in einem Tarzan-Film.
Ja,
Tarzans
genau.
Größtes Abenteuer. Und die habe ich früher gerne gesehen. Das waren die mit Johnny Weissmüller.
Ja, ja doch, die habe ich auch.
Ja, diese schwarz-weißige.
Ja, ja.
Die habe ich halt gerne gesehen, aber da hätte ich jetzt niemals irgendwie in Erinnerung gehabt, dass der da mitspielt.
Nee, ich auch nicht.
Ja, da weiß ich nur, okay, Tarzans Größtes Abenteuer war auf jeden Fall einer, den kannte ich. Aber da hätte ich jetzt niemals gewusst, dass da Sean Connery mal kurz eben eine Minirolle hatte oder durchs Bild gehüpft ist. Und er hatte in einem Kriegsfilm, den ich tatsächlich auch schon gesehen hatte, Der längste Tag.
Longest Journey?
Nee. Longest Day.
Longest Day,
ja. Longest Day.
D-Day.
Da hat er auch mal.
Das ist Tarzan, aber sieht man denn da Sean Connery?
Ich weiß nicht. Nee, das ist Tarzan. Das müsste Tarzan sein, der Schwarz-Weiß-Film.
Nee, davor.
Das ist der Longest Day. Ja, und da hat er halt nur einen sehr, sehr kleinen Auftritt, einen sehr kurzen Auftritt.
Aber ist das da, wo er dieser Mechaniker an irgendeiner.
Das ist das Vorbild für Saving Private Ryan. Die Szene. Daran hat sich Spielberg orientiert. An dem Film.
Stimmt, sieht er auch.
Das ist schon ein guter Aufwand, der da betrieben wurde.
Ja, ja, das ist eindeutig, also das hat er auch gesagt, das ist quasi genau das, was er nochmal machen wollte.
Ja, und irgendwo huscht man dann Connery durchs Bild. Ja. Aber ja, mein erster Kontakt.
Aber das meine ich so bewusst, Sean Connery wahrgenommen war doch für die meisten, würde ich sagen, James.
Das war tatsächlich dann, als, ich weiß nicht, wer es war, ARD oder ZDF gesagt hat, ey, jetzt zeigen wir erstmal Bond. Und dann kam auch direkt als allererster Dr. No. So, das war mein, wirklich mein Einstieg in Sean Connery, in Sean Connery-Verse.
You know the name. Ja, aber ich meine, also der hat das mit einer so unfassbaren Lässigkeit auch gemacht.
Also für mich ist das immer noch der beste Bond. Ja. Also klar, man kann jetzt nicht mehr alles so vergleichen, weil einfach Daniel Craig ist einfach auch noch mal eine ganz andere Form von Film, wenn du so willst. Ja. Ja. Aber so jetzt gab es ja immer diese Lager Roger Moore oder Sean Connery. Und ich fand Sean Connery immer geiler. Also ich mochte auch Roger Moore, aber Sean Connery hatte einen Swag, der, ja. Ich kann das gar nicht erklären, der war.
Diese Szene ist auch so geil. Ja.
Er war immer souverän. In jeder Szene war er so souverän irgendwie. Man hat sich immer sicher gefühlt mit ihm.
Ja, Smith & Wesson. You got your six. So gut. Ja, vor allem, ja, dieses Selbstbewusstsein, dieses unerschütterliche Selbstbewusstsein gepaart mit seinem Grinsen, wo du ja einfach auch nicht kannst, ne? Wenn der dich so angrinst und du weißt, okay, der weiß jetzt mehr als ich. Der kann jetzt mehr als ich. Und ich werde
ihm
auch nicht.
Du hast ihm beides abgenommen, ne?
Ja, du hast ihm beides.
Du hast ihn den Gentleman abgenommen, du hast ihn den Action-Typen abgenommen, du hast Lover. Den Lover, den Joker. Also, ja, guck dir das mal an. Das ist sensationell.
Also, und dann aber trotzdem das Gegenteil von dem, was sich ja Ian Fleming als James Bond vorgestellt hat.
Inwiefern?
Naja, James Bond sollte eigentlich mehr der Roger Moore sein. Mhm. Ja, der britische Gentleman. Und das war Sean Connery ja nicht. Der Milchmann, der Bodybuilder, der Schotte, der Prolet, so gesehen, ja, genau. Der aus den ärmsten Arbeitervierteln oder aus dem ärmsten.
Also habe ich den nicht wahrgenommen als James Bond. Ich habe ihn schon eher als.
Ja, der war schon, aber der war schon, also Roger Moore war slick.
Ja, das stimmt.
Der war so eher
bisschen
so.
Ja, so. Ein bisschen
pöbliger. Ja, genau. Der Schnöselige.
Der Schnöselige,
aber der hat es dann auch noch geschafft, sag ich mal, so eine gewisse Ironie da reinzubringen, sodass es ihm auch nicht irgendwie krumm genommen hast, dass er so ein Schnöseliger ist. Aber Connery, der war ja der roughe Typ, das war ja eher so ein Rock Hudson, Cary Grant vielleicht.
Ja, ja,
aber der war eher, das war nicht dieser so britische Gentleman.
Pierce Brosnan und Daniel Craig. Pierce Brosnan auch eher schnöselig.
Ja.
Und Daniel Craig auch eher der Ruffe.
Und deswegen war es wohl eine der wenigen Gelegenheiten, wo er sich nochmal zu Wort gemeldet hat, weil er mochte halt auch, genau wie er selbst das so an den Tag gelegt hat, diese Verachtung für den Anzug, was ja auch dann in Casino Royale von Eva Green nochmal ausformuliert wird. Dass er halt einfach diesen Anzug mit so viel Verachtung trägt, weil er halt nicht aus diesen Kreisen kommt. Und das hat Connery, wenn man sich's jetzt anguckt, kann man das auch feststellen. Ja, er hat es halt noch eine Spur eleganter gemacht, da gebe ich dir recht. Für mich war der auch ein Gentleman. Cooler Typ. Ich meine, zimmelt sich direkt die Kippe an, so.
Da natürlich auch andere Zeiten.
Wie der auf die Rolle am Ende auch gepöbelt hat, ne? Also auf diese Bürde, James Bond zu sein, Superstar zu sein. Es gibt ja auch diese Dokumentargeschichte über ihn, wo er mit seiner Frau um die Welt reist, um das zu promoten mit seiner ersten Frau. Und die dann irgendwann zu Wort kommt und sagt so, für mich ist das ehrlich gesagt unerträglich, weil egal, wo ich mit ihm hingehe, und der war ja nicht klein, der ist ja auch 1,90 Meter gewesen. Ne? Das war schon eine Erscheinung, wenn der irgendwo aufgetaucht ist, dann hast du nicht gesagt so, wo ist denn jetzt Sean Connery, sondern dachte so, wo ist denn Sean Connery? Und meinte sie auch, das war für sie unerträglich, weil überall da, wo er ankam, sind die Leute durchgedreht. Ne? Und die wollten halt alle was von ihm, weil er etwas repräsentiert hat, was sie alle zu einer Zeit noch viel geiler fanden, als wir das vielleicht heute finden.
Ja, und da habe ich nämlich was Spannendes gelesen. Eben weil er halt nicht dieser schnöselige Gentleman war, kam er gerade deswegen so gut an, weil er derjenige von uns war, der für uns die schnellen Autos gefahren ist, der für uns am Casino-Tisch gezockt hat, der für uns die geilen Frauen abgeschleppt hat, Entschuldigung, aber ja, in dem übertragenen Sinne und halt, keine Ahnung, die Abenteuer erlebt hat so. Und ich meine, komm, wir waren alle.
War der meiste Bond? Ja, ne? Gab es einen Darsteller, der mehr gemacht
hat? Nee, ich glaube, dass der Craig mit ihm tied, oder?
Nee, Craig hat jetzt 6, oder?
Mit dem wie viel hatte Connery? Hatte
auch 6.
Ja, mach ich ja, tied. Also,
und Roger Moore hatte weniger als 6?
Ja, ich glaube, Brosnan und Moore hatten definitiv weniger.
Mal mit The Golden Colt, Leben und Sterben lassen. In tödlicher Mission, Moonraker, im Angesicht des Todes. Wie heißt der dazwischen? Der Spion, der mich liebte. 6.
Roger Moore hatte 1.
Octopussy 7.
3, 4, 5, 6, 7.
Moore hat 7. Jetzt kann man natürlich sagen, jetzt ist die Frage, ne? Die große Konsensfrage ist ja nicht nur, ob Moore oder Connery oder was weiß ich jetzt, Craig oder sonst irgendwer.
Na, sag niemals nie oder was?
Ja, es sag niemals nie ein Bond-Film. Bond-Film.
Natürlich.
Obwohl es ihn schon mal gab.
Ja, klar.
Was?
Wer hat denn, wer ist denn nicht, also du musst es ja umgekehrt sehen, wer ist denn nicht in Sag niemals nie reingegangen oder hat sich niemals nie geguckt und nicht einen Bond-Film geguckt? Also es war doch klar, dass das ein Bond-Film ist.
Naja, er wirkt schon ein bisschen anders, ne? Weißt du übrigens, wer den inszeniert hat?
Also, du meinst, wer Regisseur war?
Ja.
Jan de Bond?
Nee, Irvin Kershner.
Ah, klar. Sehr gut.
Merkt man, finde ich, an manchen Spezialeffekten.
Aber ich finde, man muss
diese Rakete da abhebt.
Also, sag niemals nie war, finde ich, nicht notwendig. Obwohl die Dings mit dem Urin ist super.
Ja, aber guck mal, das ist die einzige Szene, an die sich alle erinnern können. Urinprobe James Bond.
Nee, und ich kann mir auch hier Tia Carrera auf dem Dings da. Die fährt doch, fährt die nicht.
Barbara Carrera, oder?
Ach, Barbara.
Ja, Tia Carrera ist ein bisschen später.
Ja, stimmt, die ist auch später nochmal gekommen. Die High-Sequenz, ja.
Und ich war ja schon ein bisschen schockiert, als ich erfahren habe, dass die ja wohl schon zum Dr. No ein Toupet getragen haben soll, ne?
Ja?
Ja.
Oh, ich fand
schockiert.
Ich meine, du siehst es ja nicht.
Ja, hier, ja, siehst es nicht.
Ach, hier Klaus Maria.
Brandauer.
Und Kim Basinger.
Oh, nee, da gibt es noch eine andere Szene, an die ich mich erinnere, wo Klaus Maria Brandauer Kim Basinger oder Basinger küsst und dieser Sabberfaden zwischen.
Dieser Sabberfaden, stimmt.
Ja, oder wie er in dieser komischen Zitadelle da steht und das Salzwasser
ja
trinkt und dann wieder ausspuckt. Kann ich mich auch mal daran ergötzen.
Aber ich finde, also ich meine, das Besondere ist, also. Wie gesagt, ich glaube, man muss nicht über die Ikone James Bond sprechen in Zusammenhang mit Sean Connery. Ne? Er hat die Rolle perfekt ausgefüllt und sensationell gemacht. Aber ich finde, das Beeindruckende ist ja, wenn du das nochmal Revue passieren lässt, was seine Karriere ja auch ausmacht, ist, dass ich finde, ein groß, ob der jetzt der beste Schauspieler ist, darum geht's ja gar nicht, ne? Sondern ich finde, was der ja auch geschafft hat, ist, in Nebenrollen so einen Glanz zu verbreiten und einen Film auf ein anderes Level zu heben.
Das war Qualität, für mich.
Das ist für mich bei ihm einfach ausschlaggebend.
Das war für mich tatsächlich immer auch echt ein Qualitätsmerkmal. Ja. Hier, Time Bandits.
Ja.
Ey, ich liebe Time Bandits. Ich finde den schon geil. Der kleine ja. Junge, der mit den Kleinwüchsigen durch die Gegend zieht ja. und diese Dimensionsportale öffnet und dann hast du diese geilen Welten mit dem Riesen und dem ja. Schiff auf dem Kopf und so. Und plötzlich sind sie in Griechenland und dann kämpft ein Typ gegen halb Mensch, halb Stier, ja? Und dann nimmt er seinen Helm ab und wer ist es? Sean Connery. So. Und du denkst dir so, geil. Wirklich, da ist er.
Ja.
Als König Agamemnon. Wirklich geil. Der
ist dass das
der
diesen Kinderfilm?
Nee,
der ist so schräg. Der ist so weird, ja.
Der ist so schräg. Ich meine, ey, wirklich, ne? Also Terry Gilliam.
Ja, stimmt, ja.
Terry Gilliam war schon echt
crazy.
Cool. Früher. Aber auch da ist dann Agamemnon und diese warme, väterliche Aura, die er dann ausstrahlt. So, ich meine, welcher kleine Junge möchte ja nicht jetzt mit dem König da mitgehen und an dessen Hof irgendwie, weiß ich nicht, sein Leben verbringen? Auch ein toller Film.
Ja, Wahnsinn. Aber ich meine, also, wenn du dir jetzt noch mal überlegst, Robin Hood, ne?
Oh ja.
Also
mit Kevin Costner.
Ja, Kevin Costner. Ich meine, Alan Rickman, da sind schon geile Leute dabei. Aber ich meine, in den letzten fünf Minuten. Ich meine, der kommt da rein, geritten, und dass du, ich weiß, also ich, zumindest glaube ich das noch, dass ich im Kino saß und also, ich meine, das ist ja total geil.
Das haben sie auch extra den Journalisten gesagt, dass sie bitte nicht diesen Auftritt verraten sollen.
Ja?
Ja, ja. Da wurde drum gebeten, dass das
ein Geheimnis bleibt. Hat er endlich mal geklappt. Wie spielt
er denn nochmal?
Richard Löwenherz.
Ja.
Ach so.
Er kommt am Ende reingeritten und bedankt sich.
er gibt doch quasi den Segen, dass Kevin Costner Frau Mastrantonio heiraten darf.
Ich habe schon ewig nicht mehr geguckt.
Ja, und also ich meine, hier stehen ja so geile Sachen. Ich meine, Highlander.
Ey, Highlander ist auch wieder so ein Ding. Highlander ohne Connery, halbe Miete.
Ja. Was, also jetzt vergesse, was, also ich meine, aber da, wenn man nochmal drüber spricht, auch diese Übergänge, Kogan, das ist schon echt geil, aber dann kommt Sean Connery und du nimmst es ihm auch ab. Ne? Du denkst dir, er ist dieser großartige Lebemann, ne?
Und wir haben ja, ich weiß nicht,
Heißt du nochmal? Edgar Ramirez.
Ne? Ramirez heißt ja, er auf jeden Fall, aber er hat so einen Juan, bla bla bla, ja. Carlos, was weiß ich. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr Highlander jetzt zum ersten Mal gesehen habt, aber ich habe halt Sean Connery vor allem über die deutsche Synchronstimme kennengelernt. Und der hatte ja vor allem, mal abgesehen von Dr. No, dann bei James Bond immer die gleiche. Und auch da, in dem Film und Untouchables, es war ja immer die gleiche, ich muss den gleich mal rausrufen, den Synchronsprecher. Aber wenn ich mir jetzt mal so im Nachhinein das alles anhöre, was der ja alles gespielt hat, und das dann halt alles mit seinem breiten schottischen Akzent.
Ja, ich höre allen Dingen, der redet ja von hinten. Entschuldigung, der redet ja, also der redet ja, keine Ahnung, dieser schottische Akzent, das ist ja keine klare Stimme, sondern das ist ja so ein bisschen so vernuschelt. Ja, genau. Das ist ja, das kommt von hier hinten irgendwie so ganz komisch. Ich fand, also
deswegen sagt er auch best.
Ja, genau. Genau, wenn du ihn im Original hörst.
Ich weiß nicht, ob ich so gut in Erinnerung habe im Original.
Wisst ihr, woher das kommt? Beziehungsweise wie er sich das antrainiert hat? Kennt ihr die Geschichte?
Nee.
Der war mal liiert, also am Anfang seiner Karriere mit, oder ihm wurde halt eine Liaison mit Lana Turner, dem Hollywood-Star, angedichtet. Zu einer Zeit, als Lana Turner ja gut 10 Jahre älter noch als er war. Ich meine, der sah mit 32 halt schon aus wie der männlichste Mann auf dem Planeten. So. Und sie war zu dem Zeitpunkt wohl in den 40ern. Und dann wurde da so ein bisschen, weil er halt irgendwie mit ihren Film gedreht hat in England, und auf Partys zu sehen war oder sonst irgendwas, wurde den beiden so eine Affäre angedichtet. Hm. Und dann gab es einen Mann namens Johnny Stompanato. Ich glaube, so hieß er wirklich. Ein Mafiosi aus Amerika, der eigentlich offiziell liiert war mit Lana Turner.
Okay.
Der ist nach England geflogen, hat sich dann durch, also bis zum Set durchgeschummelt, hat sich auf das Studio oder ins Studio geschlichen, ist ans Set, wo die beiden gerade eine Szene gedreht haben und hat Connery mit einer Knarre bedroht.
Nee.
Und was hat Connery gemacht? Hat ihm die Knarre irgendwie weggeschlagen und hat ihn ausgenockt.
Ernsthaft?
Ja.
Badass.
Alter Falter.
Hat ihn ausgenockt. Und war insofern erledigt, das Thema. Ja, der Typ war halt dann auch wieder, ist dann nach Amerika zurückgereist. Also es heißt wohl, dass Scotland Yard ihn dann halt aus dem Land geschickt hat. Lana Turner ist zurück nach Amerika und die Tochter von Lana Turner hat dann diesen Johnny Stompanato später erstochen.
What?
Ja. Weil der halt die Mutter halt verprügelt haben soll und keine Ahnung. Also das soll halt schon, also war halt Mafiosi, war ein Mobster so, ne? Aber ein guter Kumpel von Mickey Cohen. Den habt ihr vielleicht durch den einen oder anderen Gangsterfilm schon mal gehört. Yeah. Und dann kam es wohl zustande, dass Sean Connery einen Deal mit Disney hatte und sollte einen Disney-Film drehen und ist deswegen nach Amerika geflogen. Davon hat dann Mickey Cohen mitbekommen und hat halt Drohungen ausgesprochen, hat gesagt, ey, lass dich in L.A. nirgendwo blicken, weil sonst bist du tot. Woraufhin Disney dann gesagt hat, okay, das ist uns jetzt ein bisschen zu heikel. Und dann haben sie ihn in ein Hotel irgendwo weit außerhalb verfracht.
Mit dem Golfplatz.
Und da hat er wohl dann angefangen zu trainieren, diesen Akzent loszuwerden und dann halt eben diese markanten S-Laute zu entwickeln.
Damit die Mafia ihn nicht erkennt, oder?
Nein. Ach so. Er hat die Zeit einfach, er ist abgetaucht.
Im Exil
und hat die Zeit genutzt eben.
Was für eine geile Geschichte.
Das ist eigentlich schon eine, könntest du
eine Doku. Da kannst du einen geilen Film draus
machen. Da kannst du einen Film draus machen, ja.
In Fall Sean Connery versus The Mob.
Ja, aber hat er ja auch gut gemacht.
Aber das zeigt halt dann auch wieder, was das halt einfach für ein Typ war. Ne? Also beziehungsweise, dass der halt dann auch wirklich perfekt für die Rolle des Bond eigentlich gepasst hat.
Ja, knockt er den aus, haut ihm die Waffe aus.
Der Mafiosi, ne? Ja. Geile Story, dass der auch sich aufs Set schleicht und da beim Dreh den mit der Knarre zu bedrohen. Klingt schon ein bisschen weird.
Andere Zeiten.
Ich muss sagen, das erste Mal, wo Sean Connery, finde ich, auch so in der Nebenrolle geklärt, war natürlich für mich auch Letzte Kreuzzug, Indiana Jones. Hey. Und das ist so eine Szene, die, deshalb ist es auch nach wie vor mein Lieblings-Indiana Jones, muss ich immer sagen, weil der mir einfach am meisten Spaß macht von allen. Diese Verbindung zwischen Harrison Ford und Sean Connery ist so genial, die Chemie ist so sensationell, eines der besten Onscreen-Duos, an die ich mich überhaupt erinnern kann. Und dieses leicht verdatterte, was so gut passt zu dieser ungeduldigen, hitzköpfigen Art von Indy.
Junior?
Das passt, das ist einfach so ein smarter Kniff gewesen und so viel Comic Relief und man, also ich freue mich, ich habe den so lange nicht geguckt, weil
aber,
ich echt immer aufhebe, dass wir endlich mal.
Ja, wir machen jetzt einen Audioflick.
Ich habe den bestimmt schon wieder 10 Jahre nicht geguckt. Ich freue mich so drauf, den wieder zu gucken.
Aber die sind dann nur wie 4 Jahre aus?
12.
12, ne?
12. Aber habt ihr den Nachruf von, Harrison Ford?
Ja.
Nee, hab ich nicht.
Der war ja auch so, ey, wenn du mal irgendwann in deinem Leben, du weißt, du hast es geschafft, wenn du irgendwann in deinem Leben dafür bezahlt wirst, dass du mit Sean Connery in einem Motorrad mit Beiwagen irgendwie auf so einem Berg durch die Serpentinen fahren darfst, ja, um dann halt eine deutsche Grenze zu passieren oder irgendwie sowas.
Aber er hat auch, glaube ich, gesagt, er ist nicht so ganz einfach, ne, gewesen.
Ich glaube, der war auch nicht einfach.
Also, gemeint, so Sean Connery war nicht immer einfach, aber.
Ja, gut, ich meine, ihr kennt das Statement, ne? Also, das, was ihm jetzt auch, was ziemlich viele Leute ihm jetzt halt nochmal ankreiden oder vorwerfen. Von wegen, dass man Frauen auch ruhig mal einen Klaps geben darf.
Ach so.
Ja. Das ist eine andere Generation. Naja, ich sag nicht, dass ich.
Er hat dieses Statement aber wiederholt, zig Jahre später.
Ja, klar, weil der erinnert sich ja nicht mehr dann so. Nein, natürlich, ich will es ja nicht rechtfertigen oder so. Ich ist einfach.
Ja, ich finde auch, ey, darum soll es ja nicht gehen. Genauso, ich meine, das ist das ganze Engagement mit Schottland, aber dann halt trotzdem auf die Bahamas auswandern, weil es da steuerlich irgendwie dann ein bisschen leichter zu leben ist und weil man halt lieber im Warmen golft.
Ja, nur, aber ich meine, nur weil man die Filme von jemandem mag oder einen Schauspieler.
Genau, heißt, also ich wollte jetzt nur
als Mensch alles richtig macht oder alle nur gute Ideen hatte. Also insofern, das wissen wir doch.
Ja, und ja. Ich denke immer, wenn du Scheiße schmeißen willst, kannst du Scheiße schmeißen. Ja. Na, also ich, wie gesagt, und das ist jetzt keine Absolution für irgendwelche Dinge, die gesagt oder getan hat. Das ist bestimmt nicht alles koscher, aber wir reden jetzt ja über ihn und das, was er für uns jetzt auch als Cinephiles.
Genau, also ne? Wir wollten es einmal der Form halt, wollte ich erwähnen, so, ja, Chronistenpflicht und so. Aber jetzt soll es um die Filme gehen. Wir machen jetzt trotzdem erstmal einmal kurz Werbung und dann gehen wir gleich nochmal etwas näher ins Detail, weil wir müssen auf jeden Fall nochmal ausgiebig über Indiana Jones 3 reden.
Untouchables.
Oh. Da waren wir noch gar nicht.
Nee.
So, willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus und zu unserem Tribut an Sir Thomas Sean Connery, der im Alter von 90 Jahren am 31. Oktober
oder ja, Halloween ist er gestorben. Oder Halloween habe ich zumindest die Nachricht gelesen.
In seiner Wahlheimat Bahamas, auf den Bahamas verstorben ist.
Ich hoffe, er ist so in so einer Liege im Wasser, das Wasser plätscherte ihm so die Beine hoch mit einem Cocktail eingeschlafen.
Währenddessen haben sich die Fernseher immer in seine Richtung gedreht.
Ja, da schließt sich der Kreis.
Er ist, glaube ich, ganz friedlich heiß eingeschlafen. Ne? Ist auch dann
ich meine, 90, jetzt mal ganz ehrlich, 90 ist ein geiles Alter.
Und wenn du dann ohne Größe, ich weiß nicht, wie es ihm so ging, aber wenn er es geschafft hat, jetzt dann, sag ich mal, ohne größeren körperlichen Zerfall und Pflegefall und jemand schiebt dir Brei rein und du kriegst nichts mehr mit und so. Ich habe eine Oma, die ist älter als er und die ist mental noch fit, aber sonst nicht mehr. Und dann muss ich sagen, dann lieber friedlich einschlafen und dann kann man einem das nur gönnen. So.
Sehe ich ähnlich. Meine Oma ist wäre dieses Jahr 100 geworden. 100 und ist jetzt halt Anfang des Jahres gestorben. Aber die war halt auch wirklich am Ende. Also das ist so, das willst du dann auch irgendwann nicht mehr mit ansehen. Ja. Das ist halt echt, wenn du gar nichts mehr kannst, nicht mal mehr aufstehen.
Dann lieber ein bisschen Propofol, so wie Michael Jackson. Habt ihr schon mal Propofol gekriegt? Habt ihr schon mal eine Lokalanästhesie oder so?
Als Zäpfchen habe ich das mal genommen.
Einfach so. Ja, das mal bei einer Darmspiegelung, Magenspiegelung habe ich mal Propofol gekriegt. Das ist halt, ne, Narkosemittel. Geil.
Ja?
Ja, das ist echt angenehm. Ich kann das schon.
Da hast du dich mit Michael Jackson unterhalten und.
Ja, ich mit zwei Minuten gesagt, Michael, ich bin gleich wieder da. Und war ich wieder wach. Nein,
schick mich zurück. Ich war doch gerade, Digga.
Warum muss ich jetzt an Asterix und Kleopatra denken, an diesen komischen Song, mit der sie diese Suppe da verwürzen. Und dazu ein
da
bisschen.
Kann ich dir gerade nicht helfen.
Retinol. Weißt du es nicht mehr? Wenn der Großvisier und sein Assistent diese Suppe kochen oder also diesen Kuchen backen.
Kurz alleine lassen. Ich glaube auch.
Ach, ihr seid
ein bisschen verwirrt.
So. Sean Connery. Wenn ihr einen Lieblingsfilm von Sean Connery oder mit Sean Connery bestimmen müsstet, welcher wäre es? Also, wo ihr sagt, das ist mein absoluter Lieblingsfilm von Sean Connery oder mit Sean Connery.
Ich finde, also für mich muss man da ja trennen zwischen Hauptrolle und Nebenrolle, ne? Also weil also ich sag mal, James Bond hat mich so beeinflusst, auch weil mein Vater so eine große Liebe gehegt hat. Für mich ist der ultimative James Bond-Film immer noch Goldfinger.
Ja.
Also das ist für mich Bösewicht perfekt. Sag ich mal, der Handlanger des Bösewichts.
Oddjob.
Wahnsinn. Sean Connery. Also ich meine, ganz ohne Scheiß, wie geil sah der Typ einfach aus, ne? Also als James Bond, wie cool hat er diese Rolle bekommen?
Ey, wenn der am Anfang da mit seinem weißen Sakko oder mit seinem weißen Smoking und dieser roten Ansteckblume da steht, auf die Uhr guckt, sich die Kippe anmacht so und dann hinten geht alles los und er ist der Einzige, der cool bleibt im Raum.
Das ist schon super. Unfassbar, ne? Das, dann Indiana Jones, aber ich finde zum Beispiel Untouchables, also ich habe mich jetzt wirklich noch mal auch mir angeguckt, welche Filme es da alles mit ihm gab. Untouchables ist ein großartiger Film und er macht ihn noch einen Ticken großartiger. Also, weil der Film ist einfach der Hammer. Aber ich finde, ich mag, wie gesagt, auch Highlander.
Ja, ich mag die auch alle. Wenn ich mich jetzt auf einen festlegen würde, wäre es schon Indiana Jones 3.
Ja, kann ich auch verstehen. Deswegen nehme ich Untouchables.
Du nimmst Untouchables? Ja, ich meine, es ist halt auch, ich weiß nicht, früher war ich immer so ein bisschen, hat mich dieser Film vor allem, auf Kevin Costner gelenkt und Robert De Niro. Ich wusste halt, ey, Robert De Niro spielt Capone, geil, will ich sehen. Und das von Brian De Palma, der Scarface gemacht hat, will ich sehen. So. Und dann geht der Film ja eigentlich, handelt ja von den Guten, so gesehen. Ja. Ist halt ja keinen richtigen Anti-Helden da im.
Ja, aber guck mal, allein die Szene, wie er da durchgeht.
Ja.
Und die Ratte. Ey. Der Bösewicht.
Ne? Ich meine, auf Deutsch ist es natürlich ein bisschen rassistisch, was er sagt. Ich weiß nicht, was er auf Englisch sagt. Ich glaube, auf Englisch sagt der Crook, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Auf Deutsch sagt der Spaghettifresser. Kommt mit Messer zur Schießerei oder sowas.
Knife to a Gunfight.
Ist natürlich schon echt saucool. Aber meine Lieblingsszene tatsächlich in Dings ist, wenn er die beiden Rekruten auf dem Schießstand irgendwie da interviewt und dann erst den anderen irgendwie, warum willst du zur Polizei gehen? Und er dann irgendwas darunter betet, seinen Paragraphen, so bla bla bla, weg, weg, weg. Und dann steht er vor Andy Garcia ist es, ne?
Ja.
Ja. Und dann, wo er ihn dann auf seine Herkunft irgendwie anspricht, so, ja, was war mit dem Ithaka hier? Oder keine Ahnung, was er da sagt. Und dann nimmt Andy Garcia direkt so die Knarre hoch und er dann, weißt du, von diesem Bierernsten, ja, ich bin der Typ, der dir jetzt gerade richtig die Tracht Prügel geben möchte, zu dieses Grinsen wieder, ja, dieses Grinsen und du hast plötzlich diese Freundlichkeit in diesem Gesicht, das dir eben noch ans Leder wollte. Und das ist auch wieder so typisch Sean Connery. Wie er es halt schafft, in diesen kurzen Momenten komplett mies und dreckig zu sein und dann aber wieder so liebenswert oder halt irgendwie sympathisch.
Ja, und ich finde, ich meine, der kann einfach auch einen Schnäuzer tragen. Der kann einen Schnäuzer tragen, das sieht nicht scheiße aus, ne? Ja, aber, also wie gesagt, ich sag Untouchables, ich gehe voll mit dir, Indiana Jones, aber da siehst du mal, womit wir ihn in Verbindung bringen, ne? Was ist denn deiner?
Meiner wäre es Indy. Also meine wirklich, ich glaube, ich habe keinen Film mit Sean Connery so oft gesehen und ich habe Goldfinger, wie auch Sag niemals nie. Und ja, Untouchables, ich habe die, keine Ahnung, ich habe die 20, 25 Mal gesehen. So. Allein, aber jetzt muss ich auch sagen, bei Untouchables ist es nicht unbedingt Connery, sondern das sind dann auch
Gesamtwerk.
Das ist das Gesamtwerk. Es sind halt die Anzüge, es ist die Musik, es ist das Straßenbild, was De Palma da einfängt. Es ist die Kinderwagen-Szene, die Treppenszene. Ja,
aber trotzdem, aber guck mal, ich finde, Indiana Jones geht aber auf dieselbe Ebene. Weil Indiana Jones ist ein geiler Film und der ist noch ein Ticken geiler. Also ich finde, das ist ja trotzdem ein super Film.
Ja.
Mit Sean Connery ist sozusagen noch zusätzlich da. Aber ich finde, dass Untouchables, wie du schon gesagt hast, der ist perfekt als Film. Aber wenn du dann noch, sag ich mal, obendrauf, keine Ahnung, die Torte und du kriegst obendrauf noch mal Schokoüberguss, der perfekt abgestimmt ist mit dem Rest der geschmacklich mit der Torte. Ja. So ist das für mich mit Sean Connery.
Ja, aber bei Indiana Jones ist es dann halt noch der Ferrari, der für dich ist, auf dem die Torte reingetragen wird.
Verstehst du? Oh, okay. Ja, okay.
Aber Leute, wir sind nicht bei Filmfights, es ist vollkommen okay. beides sind fantastische Filme und beide profitieren von Sean Connery immens. Ja. Und beide wären schlechter ohne Sean Connery. Und es sind einfach auch komplett unterschiedliche Filme. Ich muss einfach sagen, bei mir ist Indiana Jones einfach, weil das nochmal so Feelgood ist und Untouchables schon auch ein harter Film ist, ne, der auch schon durchaus beklemmend und auch brutale Szenen hat.
Ja.
Und irgendwie die Leichtigkeit mag ich irgendwie so die, weil das haben wir auch bei James Bond gesehen, da, auch da hat er immer so diese Gewichte, hat er auch bei Untouchables ein bisschen, ne? Aber ich mag diese, wenn Sean Connery so in eine Szene kommt Und irgendwie, man freut sich richtig. Ah, jetzt ist Sean Connery da. So, ne? Ah, jetzt wird's gut. Die Szene wird gut. Das ist Sean Connery. Das mag ich. Und das ist bei Indiana Jones so extrem, dass man wirklich sich auf jede Szene freut mit den beiden. Also das habe ich noch ein bisschen mehr. Und da bin ich ein bisschen mehr bei dir bei Untouchables. Da freue ich mich auch auf eine Szene mit Robert De Niro. Und da freue ich mich auf eine Szene mit Kevin Costner. Oder einfach nur, weil es geil aussieht. Bei Indiana Jones kann ich es kaum erwarten, wenn Harrison Ford endlich auf Sean Connery
vor allem, es ist ja, und das hast du vorhin schon mal angesprochen, es ist ja schon auch dann echt gut von Spielberg, echt clever. Henry macht Henry Junior eben durch dieses Junior permanent nervös oder aggressiv oder sonst irgendwas. Und er sagt es ja auch konsequent. Alle, sag ich mal, Hinweise darauf ignorierend, macht es ja konsequent. Bis ganz zum Schluss, als es darum geht, den Gral in Ruhe zu lassen. Mhm. Und da guckt er ihn an und sagt, Indianer. Und wie das Connery macht,
Ja, da krieg ich auch Gänsehaut.
Ja? Und das ist eine Szene, oder das ist
zum ersten Mal redet er wirklich ernst mit ihm, sagt so, jetzt geht's um Leben und Tod und jetzt ist Schluss mit lustig. So.
Genau.
Ein Vater mit seinem Sohn redet, der gerade eine wirkliche Dummheit macht.
Und das ist irgendwie, das spricht dann aber auch wieder so für Connery, der mal gesagt hat, er sucht in seinen Figuren, oder in den Drehbüchern, die er bekommen hat, hat er in den Figuren zuerst immer den Humor gesucht. Weil er immer gesagt hat, ey, der Humor ist das, was am ehesten was über deine Figur aussagen kann oder über deine Figur aussagt, ja. Und damit, mit dem er sich am ehesten identifizieren kann.
Ja.
Und das ist genau das, was du jetzt dann auch festgestellt hast. Ey, der ist so lange lustig und versteht oder will auch gar nicht alles verstehen, so dieses, keine Ahnung. Lasst meine Armee Bäume und Vögel am Himmel sein. Wie er dann kommt, als wäre es vollkommen egal. Erst sagt er ihm, ja, das ist eine völlig neue Erfahrung für mich, dass ich jetzt umgebracht werden soll. Und dann, nachdem er diese Stucker oder was es immer auch war, Spitfire war es nicht, so ein Deutscher, aber in diesen Berg da reingeschossen hat, läuft er halt mit dem Regenschirm so ganz charmant, so, jo.
Ist halt passiert.
Der ist halt jetzt tot. Ja. Aber trotzdem, ich finde es ganz spannend, weil also ich unterschreibe alles, was ihr da gerade sagt, aber wenn du dir mal Indiana Jones anguckst, hast du ja zwei Leute auf der Leinwand, ne? Harrison Ford und Sean Connery, die jetzt vielleicht nicht unbedingt als die besten Schauspieler ihres Fachs gelten. Aber
charismatisch.
Genau. Und das ist ja so spannend, ne? Wenn du dir mal überlegst, also wir reden ja über Sean Connery, weil er ganz viele Figuren geprägt hat, ganz viele Filme verbessert hat, aber er hat sie ja nicht verbessert, weil er keine Ahnung, Denzel Washington ist oder ein Robert De Niro in der Schauspielkunst, sondern weil er etwas hat, was Harrison Ford ja auch besitzt. Deswegen ist dieser Film auch so unfassbar, weil da zwei Menschen, die eigentlich alleine schon super funktionieren, auf einmal zusammen noch besser funktionieren, was du ja vorher gar nicht geglaubt hast.
Also hätte ja auch Ausstrahlung, Persönlichkeit.
Ja, genau, es hätte ja auch voll in die Hose gehen können. Es hätte ja auch sein können, dass du da zwei Charismaten nebeneinander setzt, die sich gegenseitig sozusagen hemmen oder so reduzieren, aber
ja, wie Johnny Depp und Christian Bale zum Beispiel in Public Enemies von Michael Mann, kennt ihr den?
Ja,
ja. Wirken beide irgendwie fernab von irgendwas.
Genau. Ja. Und könnten sie
absorbieren sich.
Ja. Johnny Depp. Und nee, aber das finde ich so spannend, wenn du über Sean Connery sprichst du ja nicht und auch Harrison Ford, über den werden wir auch hoffentlich noch ganz lange sprechen können. aber der dieses Charisma, dieses das, was du gesagt hast, dieses Lächeln, das ist ja dieses jung, dieses boyisch Lachen. Weißt du, was ich meine? Du hast immer das Gefühl, da ist ein ganz verschmitzter kleiner
Schelm,
der dann aber auf der anderen Seite nach deiner Geschichte dann auch geht dir eine verpult, wenn es irgendwie falsch ist. Und das glaubst du ihm. Und das glaube ich auch Harrison Ford. Deswegen, wenn er irgendwie abstürzt zum 28. Mal mit seinem Flugzeug, denke ich immer so, ja, okay, kommt doch raus, Schlüssel beim Boregal. Da hat er die Maschine repariert, noch angeschoben, ist wieder hochgeflogen. Ja. Ne, oder? Und das hat bei Sean Connery auch immer das Gefühl gehabt.
Ja,
so. Und deswegen gibt es eine Szene, und auf die wollte ich auch nochmal zu sprechen kommen, und das ist dieser der Löwe und
der Winter.
Genau. Wo er diesen
Berberfürsten
spielt. Und da gibt es diese Szene in diesem Berberzelt, wo er.
Herr Kilmer?
Nee,
wo er so er hat doch so einen schwarzen, schwarze Kleidung trägt er.
Yeah.
Und mit diesem grau melierten Bart. Mm. Und du guckst dir diese Szene einfach an und denkst so, Alter, was für ein geiler Typ bist du eigentlich, ne?
Meinst du das mit dem Schachspiel?
Ja, genau.
Ja. Yeah.
Genau.
Ich hätte noch ein paar.
Candice Bergen, ne?
Ja, genau. Danke dir. Genau. Der auch super.
Memorable Mentions würde ich noch mal sagen. Auf jeden Fall Jagd nach Roter Oktober.
Ja. krasser Nur ein Film. Ping, Vassili.
Also da, auch noch mal ein anderer Sean Connery, finde ich. Weil da sieht man ihn zum Beispiel sehr ernsthaft. Ne? Also da ist er ja wirklich noch mal so ein da ist nicht so aber diese Leichtigkeit.
Schon wieder so eine Erscheinung, ne? In dieser Uniform und du, das ist
Ramius.
Auch perfekt besetzt für den Film, finde ich.
Ja. Und was ein Cast auch, ne? Ja. Was ein Cast. Du hast einen Sam Neill, du hast einen Alec Baldwin, du hast einen Scott Glenn, du hast Sean Connery. Und was ich an dem Film so stark.
James Earl Jones.
Der erste, Ryan, ne? Jack Ryan-Film, den es überhaupt gab. John McTiernan, Regisseur von.
Tim Curry spielt auch mit.
Der spielt hier diesen russischen Arzt, der die ganze Zeit irgendwie Stress macht. Hier, aus Russland, aus Bond. Hier, John McTiernan, Regisseur von Stirb langsam. Habe ich damals mit meiner Mutter zusammen im Kino gesehen. Auch ein, ich finde den so stark, ey.
Den Film meinst
du? Ja, ich finde den Film
stark. Aber apropos im Kino gesehen. Ich meine, wir haben ja noch nicht über den Namen der Rose gesprochen.
Ja.
Da habe ich eine geile Anekdote zu.
Ja, warte, also das ist für mich eine der besten Romanverfilmungen überhaupt. Vor allen Dingen, wenn du dir das Werk mal anguckst in der Dimension, was die daraus gemacht haben. Also Jagd auf Roter Oktober auch super, aber auch mit Christian Slater, ne? Also diese Kombi und wie er den, das ist sensationell.
Wie hieß er nochmal? Atzus, Atzig?
Ach, was?
Aber Name der Rose.
Atzo von Melk. Nee, was meinst
du? Er war William von Baskerville und der
Christian andere. Christian Slater war Atzo von Melk.
Okay.
Was für ein geiler Film.
Kloster Eberbach, bei uns in der Nähe gedreht, ne?
Mhm.
Aber da hast du eine gute Geschichte zu.
Ja.
Entschuldigung, den habe ich mit meinem besten Freund Dirgi und seiner Mutter im Grindelkino noch gesehen. Und ich weiß doch, dass diese Szene, wo Christian Slater da sozusagen seine Unschuld verliert und sowas, dass mich die war so verwirrend, weil wir, glaube ich, wie von wann ist der Film?
84?
86. Ja, 84, ja, genau. Also wir waren da ja gerade in der Pubertät. Das hat uns so ein bisschen verwirrt, aber Wahnsinnsfilm.
Ja, ich habe den leider erst auf VHS mitbekommen, glaube ich. Aber meine Mutter, die hat halt das Buch gelesen und das lag halt bei uns immer in der Wohnung rum und ich habe mir gedacht, was ist das für ein Buch? Ey? So ein Riesenwälzer so, ne? Und dann kam dieser Film und alle sind voll ausgedreht und so, durchgedreht. Vor allem, weil der halt auch bei uns in der Nähe gedreht worden ist, im Kloster Eberbach teilweise. Und jetzt kommt's. Mein Onkel.
Wer ist denn sie? Wer ist denn die Schauspielerin, Nagi?
Eddie, du hast den Laptop, guck's nach. Der gute, also ein Schulfreund von meinem Onkel. Bei dem wir halt auch, mit dem wir viel zu tun hatten, bei dem wir immer irgendwie Tennis gespielt haben oder sonst irgendwas gemacht haben, waren sehr wohlhabend, muss man dazu sagen. Der ist durch die Gegend gefahren, roundabout Kloster Eberbach, während die gedreht haben. Und plötzlich lag ein Sportwagen im Straßengraben. Und er hat damals einen Jeep gehabt, also schon immer einen Jeep gehabt, weil er so ein Fan davon war, weil er halt auch irgendwie irgendwo da im Taunus rumgeeiert ist und sonst irgendwas. Und guckt es, sieht es halt und hält halt an, fragt, ob er helfen kann. Und dann sagt der Mann, ja, bitte gerne. Und da war es Sean Connery,
Nein. Der
mit seinem Auto leider ein bisschen zu schnell durch diese Waldstraßen gehackt ist. Und dann
hat er Sean Connery aus dem Graben
gezogen. Und dann hat er mit seinem Jeep Sean Connery aus dem Graben gezogen.
Nein.
Sorry, Alter.
Das ist eine geile Story.
Das ist echt gut.
Aber die haben ja nicht so viel, aber die Außen, also ein paar Außenaufnahmen und Innenaufnahmen haben sie ja da gemacht. So. Und ich bereue es bis heute, dass ich nicht mehr dahin gefahren bin.
Was für ein Film, ey.
Ja, die Schauspielerin ist Valentina Vargas, aber ich glaube, die kennt man nicht groß. Nee, heißt auch nur Vargas, das Mädchen in dem Film.
Azorn, oder?
Weiß ich nicht.
Ja.
Valentina Vargas, ich meine, also wie gesagt, ein großartiger Film, ne?
Ja. Jean-Jacques Arnaud, ne?
Highlander haben wir schon natürlich gesagt, ist ein Film, den ich auch, der mich geprägt hat. Der ist so, den ich halt auch irgendwann auf Video geguckt habe, als er in den 80ern in den Videotheken stand. Und ist halt auch so ein typischer 80s-Film, der mich als Kind oder als Jugendlicher irgendwie geprägt hat. Ich fand den
mega.
Ich fand den mega und das war aber auch so das erste Mal so ein, das war so schon aus der Reihe, der ist eher was für die Erwachsenen. Ja, weil du hattest so die Amblin-Filme und Zurück in die Zukunft und so, das war eher die Kinder und Highlander mit Kopf abhacken und dem Typ mit den Büroklammern am Hals und so. Das war schon, das war schon eine Nummer härter, auf jeden Fall, so wie Conan und so, ne, in die Richtung. Aber Highlander ist natürlich auch mit dem Soundtrack und allem, ist ja so richtig schön
80s. Ja, die Übergänge fand ich immer großartig. Aus dem Aquarium. Und
Queen, ne?
Queen, ja. Princess.
Here we are. Schon geil. Die Effekte, glaube ich, heutzutage.
Don't Lose Your Head fand ich mit einer der geilsten Songs von Queen auf dem Soundtrack.
Weiß ja, oder Who Wants to Live Forever?
Don't Lose Your Head.
Das weiß ich gar nicht mehr. Würde aber passen. Ne?
Diese schöne Montage zu.
Hi, I'm Candy.
Natürlich.
Bist du das?
Ja, stimmt.
Stimmt.
Mit dem Schwert, wie er das
ja, wie das zusammensetzt. Ne?
Und dann macht das hier so einmal
durch. Leider der zweite Teil nicht gut.
Ja, das ist. Naja, da kann man jetzt auch mal, ne, muss man leider sagen, einer der Tiefpunkte in Herrn Connerys Karriere. Und ich habe da auch wirklich nur diese eine Szene, wo er diesen Ventilator irgendwie versucht anzuhalten mit seiner Hand, weil er jetzt im einen Moment alle seine Kraft auf einen Punkt konzentriert.
Und ja, auch mit dieser Glaskuppel und den Ozonlöchern, ne, und was weiß ich, das ist alles ein bisschen, da haben sie sich doch arg verrannt.
Ja, Christopher Lambert sehe ich auch.
Ja gut, der
hat sowieso nie wieder was groß gerissen.
Ne? Also nach Highlander, muss man ja sagen, ging es nicht mehr so richtig hoch für
ich meine, Subway, großartiger Film, ne? Highlander auch, und dann gab's.
Ja, dann ging's systematisch.
Was macht
in den macht jetzt in den B-Film-Sumpf?
Ja, den sieht man dann immer. Nee, irgendwann
aber macht er noch?
Ne? Ja, aber ich habe den irgendwann als Bösewicht in irgendeinem Karate-Film.
Was Kickboxer,
Retaliation. Mit Mike Tyson, nee, Kickboxer, ja, der letzte Kickboxer.
Ja, das ist der Retaliation.
Ja. Ja, genau. Ja. Da ist er doch der Bösewicht, ne?
Ja, ja, aber da spielt Van Damme auch noch mal mit, ne, oder?
Ja, ja, und Mike Tyson spielt auch
ja.
mit.
Na ja, gut, Mike Tyson. Mike Tyson hat auch bei Ip Man mitgespielt.
Ja, aber zurück
zu aber Sean genau.
Zurück zu
von Mike kurz, Tyson zu Sean Connery. Nur kurz eine Sache, die ich bei Jagd auf Rote Oktober auch noch mal anmerken möchte, weil wir wissen ja am Anfang nicht, auf welcher Seite oder welchen Plan da der russische Kapitän verfolgt, den Sean Connery spielt. Aber ich fand das so geil, dass bei Connery du hast und vornherein dieses Wissen mitgebracht, irgendwas ist da nicht richtig. Weißt du? Du weißt zwar jetzt nicht hundertprozentig, ob der treu auf der russischen Linie fährt noch oder ob der jetzt schon sein eigenes Süppchen kocht, aber diese innere Zerrissenheit, obwohl Connery da eigentlich nicht viel macht, die hast du ihm, die war von meiner Ansicht nach Minute eins an zu spüren, dass Connery da irgendwie eigene Gedanken beschäftigen, so. Und ich finde, das macht er in Jagd auf Rote Oktober echt sehr stark, wie, oder so, selten stark wie in anderen Filmen.
Aber vielleicht, um nochmal zurückzukommen zu der Theorie, die ich vorhin angesprochen habe bei Harrison Ford und Sean Connery mit dem Charisma, über das wir alle sprechen, vielleicht ist das ja auch bei jemandem wie Sean Connery auch eine Bürde. Wenn du jemand bist, sag ich mal, sexiest man alive, ne? Du bist so
erfolgreich. Mit 59.
Ja, aber du bist so erfolgreich. Du siehst so aus, wie du aussiehst. Du stellst etwas dar in der Öffentlichkeit, hast dieses Charisma. Manchmal ist das ja so viel, dass.
Wie bitte?
Ich kann damit relaten.
Ja, ich weiß, du kannst damit relaten, aber manchmal ist ja so viel, dass es vielleicht die schauspielerische Qualität, die er ja hat, weil du bist ja nicht umsonst da, wo du bist, oder das, was du geworden bist, wenn du es nicht kannst.
Aber vielleicht hat das alles so zerdrückt, weißt du, was ich meine? Weil wenn du das, was du gerade angesprochen hast, Jagd auf Roter Oktober, ist richtig. Also das darzustellen, diese innere Zerrissenheit, ohne was zu sagen, ist ja was Besonderes.
Aber ich glaube, da hat er schon profitiert, dass er schon älter war, ne? Also dass genau. Er schon über dieses Sexsymbol so ein bisschen rausgewachsen ist.
Ich meine,
aber er sah trotzdem super aus. Ja, nein, das will ich gar nicht sagen. Nur ich glaube, das ist was du bei vielen Schauspielern, so Ryan Gosling oder so Leute, die irgendwie so als Sexsymbol gebrandmarkt sind und dann oft drunter leiden, dass sie immer das Sexsymbol sind und die schauspielerische Qualität.
Wie machst du das denn? Du hast ja gerade gesagt,
ja.
Dass du da
zu deshalb bin ich extra kein Schauspieler geworden, Steven, damit ich diese Sexsymbol-Rolle einfach komplett ausfüllen kann.
Okay. Aber jetzt nur mal, um noch mal auf diese absorbierende Fähigkeit von oder dieses Charismas zu kommen. The Rock. Fällt ja, der Entscheidung.
Wir haben gar nicht drüber.
Ey, stimmt, haben wir auch noch nicht drüber geredet.
Ich meine, ich mag den Film, aber jetzt mal ehrlich, Nicolas Cage kann sich nicht so gut behaupten wie ein Harrison Ford neben Sean Connery. Also ich finde.
Nein.
Er ist auch kein
Harrison. Aber trotzdem schafft es Sean Connery, ihn echt glänzen zu lassen, ne?
Ja, das kommt noch hinzu, ja. Aber. Das musste halt dann aber auch, dann musste jemand haben, der das gewährt. Und er ist ja wirklich ein Gönner, ne? Kennt ihr diese Geschichte? Ich weiß nicht, warst du vielleicht dabei, bei dieser Geschichte von Forrester gefunden? Diesen Gus Van Sant-Film, wo er diesen Lehrer auch spielt.
Ein toller Film. Ganz toller Film.
Da muss er ja in Berlin, bei der Premiere oder so, da muss er ja den schwarzen Co-Darsteller erstmal vorgeschickt haben, obwohl alle für ihn geklatscht haben. Hat er seinen Co-Star hat er quasi zuerst rausgeschickt. Und hat so lange gewartet, bis der erstmal abgefeiert wird und ist dann auf die Bühne gegangen, weil sie halt alle schon von vornherein für ihn geklatscht haben. So. Das finde ich dann schon wieder cool. Ja, und aber hier, wie gesagt, da lebt dann auch ein Nicolas Cage
nur ich von der Kunst. Zu sehen.
Ed Harris.
Also, nee, Ed Harris und so, aber den Film.
Ja, The Rock, ne? Könnten wir auch mal einen Audioflick zu machen. Oder haben wir das schon gemacht?
Nee, haben wir nicht gemacht.
Aber come on.
Ich bin nicht so der Mega-Fan von dem Film.
Was? Nein? Warum?
Weiß ich nicht. Mochte den, ich hab den schon im Kino.
Wie der alleine.
Du magst Bad Boys 2 und den nicht? Ja. Ich mag doch diesen
Ghetto-Slang-Humor, der war ja hier nicht dabei.
Aber da war keine Action dabei.
Boah, ich schreibe mir den jetzt mal auf. The Rock habe ich schon wieder echt vergessen.
Ja, die Verfolgungsjagd am Anfang, wenn die Straßenbahn durch die Gegend fliegt.
Keine Autoverfolgungsjagd.
Okay, dann die Schlacht in dem Waschraum da, wenn sie da erstmal reinkommen.
Ich mag keine Schlägereien im
Waschraum. Ich mag einfach diese Theatralik und Dramatik und den Pathos, wenn er da mit diesen zwei Fackeln rausrennt.
Das ist was anderes. Das ist wieder so ein Michael Bay-Moment, den ich auch feiere. So die schönen Bilder dann am Ende in Zeitlupe und so.
Nee, aber was mich immer noch stört an The Rock ist das Ende. Ne, wo Nicolas Cage sich, glaube ich, von ihm verabschieden will und er haut ab. Und die sind doch in der Bildachse sind die irgendwie so 10 Meter entfernt.
Ja, ja, und dann stehen sie irgendwie ganz nah beieinander, ne?
Ja, das, und dann ist er auf einmal weg. Obwohl das eigentlich, also von der Schnelligkeit oder vom Ablauf der Zeit gar nicht funktioniert. Aber ist ja egal, ich meine. Ja.
Aber trotzdem, aber The Rock. Wir reden immer noch über Michael Bay-Film.
Ja.
Ja, und am Ende,
Transformers The Dark Knight war super.
The Dark Knight. Nee,
wie heißt das? Last Night. Guck mal, der Film ist so schlecht, habe ich schon wieder vergessen. Der kommt zu mir in die Schublade mit Happy Halloween und
Ist das der, wo die Schwerter haben?
Ja. Ich habe den nach 10 Minuten. Ich kenne den immer noch nicht. Dark ich habe den Cameron immer noch nicht zu Ende geguckt.
Das muss man, glaube ich, auch
nicht. Ja.
Aber so. Sean Connery, ey, was für eine. Also wie gesagt.
Schade, dass es halt dann.
He will be missed.
Yes.
Also.
Nee, The Last Night
heißt. Last Night. Liebesgrüße, nee, hier, Schirmscham, Melone, verlockende Falle, Liga der außergewöhnlichen
Falle, ja.
Verlockende Falle ist.
Catherine Zeta Jones. Oh, in die war ich so verknallt nach Zorro. Oh, ich fand die so super.
Ja, aber da war die auch noch in dem, da hat die noch ein paar.
Der Film ist nur erfolgreich, weil die im Trailer gezeigt haben, wie sie im engen Lederkostüm
durch diese Laser
verlockende schlingelt. Und das hat gereicht für jeden 12-Jährigen,
aber zu
sagen, alles klar, gehe ich rein.
Connery war trotzdem cool noch in dem Film. Ja, ich meine, ich mochte mit Schirmscham.
Wie hieß denn der nochmal? Gab's denn auch einen Wesley Snipes? Hieß denn der nochmal?
Das war der.
Aufgehende Sonne. Wiege der Sonne.
Wiege der Sonne, genau. Da zum Beispiel, da hat's dann Sean Connery auch geschafft, Wesley Snipes nochmal hochzuholen.
Den habe ich gar nicht gesehen.
Doch. Das ist auch gar nicht. Der ist ehrlich gesagt gar nicht so
ermordeten schlecht. Prostituierten.
Ja, aber der ist gar nicht so schlecht.
Doch, den kenne ich mir. Wie heißt
der? Der ist
gar
nicht so schlecht. Nö. Der ist ein solider 90er.
War das die Zeit, als hier auch Black Rain rauskam mit
ich glaube, Black Rain war ein bisschen früher. Aber Black Rain
mit der, wie heißt die denn?
Douglas,
das Model.
Kirk Douglas, ja. Mike Douglas.
Dieses
Model-Scott-Spiel.
Ja.
Stimmt, ja.
Da ist mit Tia Carrere zum Beispiel. Die Wiege der Sonne. Steve Fuschi. Tatjana Partitz.
Ach, guck mal.
Die Husky-Augen.
Unsere
Hamburgerin. Ja. Das ist eine Hamburgerin, ne?
Ja. Gut.
Ach Mensch, wir könnten noch 38 Jahre bis zu unserem 90. über Sean Connery.
Ich nehme heute wieder eine Liste an Filmen mit nach Hause, die ich auf jeden Fall Bock habe.
Ich weiß schon, was ich heute Abend mache.
Ja, ich habe mir halt gestern Sardos nochmal angeguckt.
Oh.
Ne? Ey, und wirklich, dass John Borman, dass sie den nach beim Sterben ist jeder der Erste Carte Blanche gegeben haben. Ja? Das finde ich schon echt ein Wunder, oder beziehungsweise finde ich schon erstaunlich, dass Sardos in seiner Form, wie er jetzt so am Ende ist, überhaupt ins Kino gekommen ist. Finde ich schon erstaunlich.
Ja.
Und das Connery, der die ganze Zeit mit Stiefeln bis hier, roter Unterhose und hier teilweise so ein komischer Patronengurt und dann halt noch so ein Zopf mit Schnorris, dass der das unbeschadet überlebt hat. Ja, also, dass der halt wirklich bis 2003 ein Superstar war, trotz dieses Films. Das ist.
Ich glaube, den habe ich noch nie gesehen.
Nee?
Den habe ich gesehen.
Von wann ist der?
Aber der ist jetzt 77 oder so?
Ich weiß gar nicht,
ja, aber das ist so eine Zeit, da sind wir vor den Fernseher gesetzt worden, haben uns solche Filme alle angeguckt.
Also ich kenne natürlich die Bilder auch von Postern und so weiter, aber ob ich den
Film. Weißt du, wie der da aussieht? So wie hier, wie heißt der nochmal? Quigley.
Der Australier. Tom Selleck. Ja. Aber gut, Tom Selleck wäre auch bei Indiana Jones geworden.
Ja.
Ne? Wären wir wieder beim Thema.
Oh. So hätte er mehr. Aber jetzt mal, wäre ein ganz anderer Indiana Jones gewesen. Magnum P.I., aber trotzdem.
Ja, aber Sardos, ich muss sagen, das, was Borman da damals erzählt hat, ist schon echt cool, das heute heute zu sehen und zu übertragen. Ja,
ich weiß. Ich muss leider, ich habe einen Arzt.
Okay, gut, dann machen wir Schluss, ja, in diesem Sinne. Vielen Dank, Steven. Wir sehen uns nächste Woche.
Ja, gerne, wenn ich darf.
Okay. Cool. Danke, Eddie.
Dankeschön.
Alles Gute.
Danke.
Ja. Und ja, vielen Dank da draußen.
Danke.
Fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst bei allen anderen Formaten, die wir hier so machen. Und bis spätestens nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus.